Willkommen zum Maschinensucher Doppelpass zweite Bundesliga an diesem Montagabend. Der 9. Spieltag und wir haben schon 5 Tabellenführer in dieser Liga gehabt. Als da wären Dresden, Karlsruhe, Paderborn, Regensburg und aktuell also der FC St. Pauli grüßt von Platz 1. Es war ein historisches Wochenende im Fußballunterhaus und das wird auch deutlich, wenn wir auf die Themen schauen. Und das sind sie. Simon Terodde ist Rekordtorschütze. Schalke siegt mit 3:0 und wir fragen uns, ist Schalke doch das Top-Team in der Liga in den kommenden Wochen? Dann gucken wir auf das Eigentor des Jahres. Aue beschert dem HSV in letzter Sekunde einen Punkt und offenbar trotzdem große Sorgen weiter in Hamburg. Allerdings, der Stadtrivale St. Pauli jubelt sich Richtung Tabellenspitze. Klarer Sieg gegen Dresden und plötzlich hat dann doch eine Mannschaft in der Hansestadt eine richtig gute Aufstiegschance. Und wir wollen das besprechen mit hochkarätigen Gästen. Wir freuen uns unter anderem vom FC Schalke auf Rufen Schröder, der Sportdirektor, der sagt, Schalke nach dem Stotterstart, jetzt sind wir punktemäßig ins Rollen gekommen. Und dann freuen wir uns auf Aaron Hunt, Ex-Profi bei Werder, beim HSV. Er guckt natürlich auf seinen ehemaligen Club und auf die Situation in Hamburg und stellt fest, St. Pauli macht vieles besser. Der HSV wird auch in diesem Jahr mit der Bundesliga-Rückkehr ganz schön viele Probleme haben. Mal gucken, was er zur Situation auch im hohen Norden sagt. Und Peter Neururer, der schaut auf diese unglaublich spannende Liga und stellt fest, die Bayern haben in der Bundesliga verloren, aber mittlerweile stellt die zweite Liga in Sachen Spannung das Oberhaus wirklich in den Schatten. Peter, das klingt erstmal so ein bisschen, naja, meint er das wirklich so? Aber ich glaube, wir können sagen, die zweite Liga, allein beim Blick auf die Tabelle, lass uns da kurz raufgucken, dann sehen wir ja zwischen Platz 3 und Platz 11 nach 9 Spieltagen, das ist ja schon wirklich jetzt ein Brett, sind es gerade mal irgendwie 4 Pünktchen. Was sagt uns das?
Die Spannung in der ersten Liga ist mit Sicherheit gegeben. Klar, Bayern München wird wahrscheinlich wieder deutscher Meister. Oder wenn sie es nicht werden, können sich 2, 3 Mannschaften möglicherweise da anreihen. In der zweiten Liga ist es ein klein wenig anders. Da sind im Augenblick, wie ich das sehe, mit dem steten Wechsel an der Tabellenspitze, mindestens 8 Mannschaften in der Lage, diesen Aufstieg zu schaffen. Von daher die Spannung gewaltig nach oben, aber ebenso gewaltig auch nach unten.
Tja, weil das ist das Schöne an dieser Liga. Man guckt eben Richtung Abstieg, aber eben ganz viel auch Richtung Aufstieg. Aaron Hunt, glauben Sie, dass diese Spannung uns tatsächlich bis zum Saisonende auch erhalten bleibt? Und auch mit diesen Überraschungen, die wir erleben? Denn ich habe ja gerade die Tabellenführer genannt, die es schon gab. Da war noch kein Schalke, kein HSV, kein Werder mit dabei.
Ja, ich denke schon, dass es dieses Jahr so bleiben wird, weil viele Mannschaften aufsteigen können. Die Liga ist sehr ausgeglichen. Ich zähle auch Paderborn noch dazu, die Woche für Woche gute Ergebnisse abliefern. Und ich glaube, das wird bis zum Ende sehr spannend bleiben.
Ja, wir haben viele Gäste schon in dieser Sendung gehabt, die gesagt haben, ein kleiner in Anführungsstrichen wird es schaffen. Vielleicht aber eben auch ein großer, das wäre der FC Schalke. Man hat ein schwieriges Jahr hinter sich, kommt jetzt aber, wie wir gerade gehört haben, mehr so ins Rollen. Ist so dieser Abstiegsmuff, der in allen Köpfen der Schalker Fans war, so langsam verraucht und man guckt tatsächlich wieder nach vorn?
Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man ein Spiel gewinnt, dass man auch ins Rollen kommt, wie gesagt. Ich glaube, dann gibt es wenige Standorte, die das so aufsaugen. Trotz allem ist es natürlich so, dass wir uns immer wieder an diese zweite Liga, wir sind gekommen, wir haben gesagt, wir wollen sie annehmen und ein richtiges Gefühl dafür entwickeln. Und ich glaube, dass wir, ja, wir sind angekommen, definitiv, sind da sehr, sehr demütig und respektvoll der Liga gegenüber und wir müssen viel, viel tun. Wir wissen, dass noch einiges zu verbessern geht.
Mittlerweile aber auf Platz 4 und wir gucken mal auf einen Tag, der bei Schalke an diesem Wochenende auch aus Gründen eines Mannes, den wir alle in der zweiten Liga gerne sehen, Simon Terodde, historisch war.
Nach holprigem Start kommt der FC Schalke 04 langsam aber sicher in Fahrt. Zuletzt landete Königsblau 2 Siege in Serie. Vor allem am gestrigen Sonntag gegen Ingolstadt gab es gleich mehrfach Grund zu jubeln.
Ja, sensationell, so richtig realisieren kann man das noch nicht. Ich glaube, schöner hätte man sich das nicht ausmalen können mit einem 3-0 Heimsieg. Ja, umso schöner, dass ich hier das i-Tüpfelchen noch setzen konnte nach dem Pass von Domme.
Gemeint ist Terodes 153. Treffer in der zweiten Fußball-Bundesliga. Damit stellt er den Rekord von Dieter Schatzschneider ein und darf sich nun auch offiziell Zweitliga-Rekordtorschütze nennen. Eine Bestmarke, die an Schalkes Lebensversicherung nicht spurlos vorbeigeht.
Bedeutet mir schon eine Menge, gerade wenn man sieht, auch wie sich meine Mannschaftskollegen freuen. Domme, der den Ball noch rüberspielt und auch den Mitspielern war es bewusst und freue mich umso mehr. Und wenn man danach die Mannschaft sieht, wie sie sich mit mir freuen, dann ist heute ein schöner Tag mit dem 3-0. Besser geht's nicht.
Das Mannschaftsklima scheint harmonisch auf Schalke. Keine Ego-Shooter, sondern Teamplayer zieren den Kader der Knappen. Besonders deutlich wird das bei Terodes Tor für die Ewigkeit. Registriert auch der Übungsleiter.
Was ihm besonders freut, dass so wie der Rekord auch entstanden ist, nämlich dass Dominik Drexler hätte selber schießen können, legt ihn aber trotzdem auf und das zeigt, dass die Mannschaft auch ja, super miteinander harmoniert und dass wir auch dem Simon das heute auch alle gewünscht haben, dass es passiert.
Die Schalker Glückseligkeit komplettiert dann Mehmet Aydins irres Karate-Tor zum zwischenzeitlichen 2:0.
Achtung Aydin! Traumtor! 2:0 Schalke!
Wenn's läuft, dann läuft's. Die gut 26.000 Zuschauer in der Veltins Arena aus dem Häuschen. Die Aufstiegseuphorie präsent wie nie.
Wir wollen immer mehr. Wir wollen ganz nach oben. Das muss unser Ziel sein. Das ist auch unser Ziel.
Immer höher, immer weiter. Das Schalker Selbstbewusstseinsbarometer steigt. Und die Aufstiegsaussagen werden nicht nur bei den Fans konkreter. So stellt sich unweigerlich die Frage, gibt Schalke die Zurückhaltung jetzt auf?
Was meinen Sie, Rufen Schröder?
Ja, bei Memo habe ich mich erstmal gefreut. Er war ja total emotionalisiert. Ne? War natürlich ein tolles Tor. Ne? Ich glaube, wir sollten trotzdem die Dinge ordentlich einschätzen. Ne? Ich glaube, das tun wir gut daran. Ich glaube, in den Spielen, die wir auch gewonnen haben, da hatten wir schon einige Momente auch. Wenn man das Spiel auch in Rostock sieht, hat man eine sehr, sehr schwache erste Halbzeit, wo wir viele Probleme hatten. Auch gestern waren wir in gewissen Spielphasen nicht dominant genug. Da haben vom Tempo her auch, da sind wir auch sehr, sehr selbstkritisch mit uns selber. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns da nicht irgendwas vormachen. Ja, das ist ja grundsätzlich immer so, wenn man Spiele gewinnt, kann man Dinge sehr, sehr gut zusammenfassen. Man sieht gerade so ein Spiel und man sagt, ach, das lief ja und 3:0. Nein, da gab es auch Momente, wo wir nicht zufrieden waren. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Wir hatten Spiele dabei auch in Regensburg und gegen Karlsruhe ne, und gleichzeitig auch gegen den HSV, erster Spieltag, wo wir einfach gesehen haben, wie schwer das auch in die andere Richtung dann auch geht. Wichtig ist die Reaktion. Und die haben wir gezeigt, dass wir direkt das Spiel danach gewonnen haben. Aber ganz klar, wir haben einiges zu verbessern und das wissen wir und von daher immer schön am Boden bleiben.
Aber es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder, so wie auch viele Fans logischerweise und eben auch die Spieler ja, man kann sich entweder zum Team der Aufstiegsträumer zählen oder eben zu denen, die eher die Euphoriebremse drücken. Wo sind Sie?
Nee, sehe ich relativ pragmatisch. Eine gewisse Euphorie soll ja auch da sein und die Fans sollen sich auch freuen, bitte. Also wir sind Fußballer, wir arbeiten dafür, um Erfolg zu haben. Und das ist ganz, ganz klar. Wichtig ist immer, dass man es realistisch einschätzt und das vor allem auch intern. Ne? Nach einem Sieg kannst du am besten dann Peter Neuro war mein Trainer, nach dem Sieg kannst du die besten Dinge dann auch kritisieren. Weil dann kannst du sagen, wir haben zwar gewonnen, Männer, aber das und das und das muss noch besser werden. Und ich finde, dann ist es auch ein Thema, du hast vielleicht Rotsperren, du hast vielleicht Verletzungen. Also von daher, ich glaube, eine gewisse Euphorie zuzulassen, vollkommen klar. Davon leben wir auch, aber schön bescheiden bleiben.
Der Mann hat auch lange bei einem emotionalen Club gespielt, beim HSV, der auch immer aufsteigen wollte in den letzten Jahren. Reden wir gleich in Ruhe drüber. Aber aus Spielersicht, ist es eher gut, wenn der Verein dieses klare Ziel formuliert oder so, wie es Rufen Schröder macht, lieber Vorsicht?
Also ich finde es immer persönlich gut, wenn der Verein es klar sich positioniert. Ich glaube auch so Mannschaften wie Schalke, HSV oder Werder Bremen auch müssen den Anspruch haben, in dieser Liga zu sagen, dass man aufsteigen will. Alles andere ist, glaube ich, ein bisschen schwierig zu verkaufen. Nichtsdestotrotz verstehe ich aber auch absolut die Herangehensweise von Schalke jetzt in dem Fall. Sie haben jetzt, glaube ich, in der ersten Bundesliga viele Spiele verloren, waren schwierige Jahre, die sie jetzt hatten. Und sie kommen jetzt neu in die zweite Liga und da ist es halt nicht selbstverständlich, dass man die Gegner an die Wand spielt. Ja.
Nee, das hat man beim HSV vorher gesehen, dreimal Platz 4. Peter, wir gucken mal auf die Szene, die zum 1:0 geführt hat. Und man kann wirklich sagen, das war so ein Euphorietag gestern mit dem ersten Tor durch Bülter. Wie hast du es erlebt?
Ja, das Tor von Bülter ist natürlich gut. Dahingehend ein Abschuss aus zweiter Reihe, aus 20 Metern ungefähr, gut platziert, nicht zu halten. In einer Situation, wie Rufen gerade schon beschrieben hat, in der Schalke eigentlich keine Dominanz gezeigt hat. Aber es musste irgendeine 1:1-Situation gelöst werden, um dann, das macht Bülter hervorragend, in Führung zu gehen. Die Dominanz selber im Spiel war nicht da, aber was Rufen gerade sagt, ist genau richtig. Wenn ich eine Analyse mache nach einer Niederlage, ist der Spieler möglicherweise mit ganz anderen Sachen konfrontiert worden und ist nicht so aufnahmefähig. Wenn ich aber nach einem Sieg euphorisiert, leicht euphorisiert, möglicherweise mit einer Tendenz weg von der Objektivität, aber den Finger in die sogenannten oder auch fußballerischen Wunden lege, ist der Spieler empfangsbereiter. Vollkommen klar. Und dass da einige Dinge noch im Argen liegen, losgelöst von den Punkten, die in den letzten Spielen jetzt geholt wurden, das ist vollkommen klar und richtig. Und ich bin als Schalke-Mitglied froh, dass ein Mann, der wie Rufen Schröder, jetzt im sportlichen Bereich mit das sagen kann, den Verein nach außen hin auch verkauft. Mhm. Ich weiß natürlich, dass intern oftmals irgendwas anders abläuft, aber Schalke 04 neigt dazu, nach einigen Siegen, egal wie die zustande kommen, sofort in eine Euphorie zu verfallen, der komplett die Basis verloren geht. Dann muss man alles niederspielen und wenn es dann irgendwo mal nicht laufen sollte, bricht alles in sich zusammen. Und jetzt ist es so, punktemäßig sind wir wieder auf einem guten Weg. Fußballerisch eine ganze Menge noch zu verbessern. Aber die Mannschaft ist imstande, das auch anzunehmen. Nach den Punkten, die eine gewisse Sicherheit geben.
Aber was ich immer nicht verstehe, ist, dass, und Aaron hat es ja eben auch gesagt, normalerweise ist ja Euphorie was Positives. Jetzt sind die Zuschauer auch wieder da. Ja. Gestern haben sie alle gejubelt. Es wird wahrscheinlich viele, viele Tausend mehr beim nächsten Heimspiel, glaube ich, gegen Dresden. Ja. Wie viel dürft ihr? 50 wahrscheinlich dann wieder?
56.
56.000. Die Chance, dass das voll wird, ist relativ groß. Und wenn dann solche Treffer kommen wie beim 2-0, dann ist es doch eigentlich ein Benzin für diese Euphorie, die die Fans haben, die auch eine Mannschaft beflügeln kann. Von daher erschließt sich's mir manchmal nicht, warum man dann sagt, komm, wir behalten trotzdem den Ball flach.
Ich finde, da gibt es überhaupt kein Ausschlusskriterium. Ich glaube, wer uns gesehen hat gegen Düsseldorf, wo wir alle die Eckfahne bestürmt haben und nicht nur Spieler, sondern ich war sogar auch noch dabei, konnte nicht mehr abbremsen, weil einfach auch da das Miteinander so groß ist, uns einfach über Siege freuen. Wir lassen alles zu, nur Peter Neurer hat es gerade perfekt gesagt. Ich glaube, die Vergangenheit hat es auch gezeigt, dass man einen gewissen Realismus doch an den Tag legen muss. Und das eine schießt das andere überhaupt gar nicht aus. Wir sind Fußballer, wir leben jedes einzelne Tor. Wir lieben es einfach auch, positive Ergebnisse zu erzielen. Und trotz allem ist es doch auch wichtig, nochmal die Dinge auch klar anzubinden. Wir können nicht sagen, wir haben sag ich mal, eine Mannschaft, wo man alles in Grund und Boden spielt und muss die Schritte aber erstmal gehen. Weil im Endeffekt, wenn man das nach außen hin trägt, ich glaube, der Gegner ist gegen Schalke, genau wie gegen HSV, top motiviert. Das ist das Spiel der Spiele für viele Vereine. Wenn ich dann noch mal genau so ein bisschen Benzin noch reingieße, ja gut, dann muss der Trainer mal gar nichts mehr sagen. Also wichtig ist, dass wir bei uns bleiben, das wissen, was wir können und was wir nicht können. Und da haben wir eine klare Marschroute. Ich sehe da kein Problem drin.
Das Tor war großartig und auch wirklich in Kung-Fu-Manier quasi oder Karate-Manier. Und auch der Trainer hat zu dem Treffer noch seine Meinung geäußert.
Ich glaube, der guckt zu viel Karatefilme, glaube ich. Aber so wie er ihn trifft, war natürlich überragend. Und mich freut es für den Jungen, dass er, weil er immer wieder arbeitet, er hat Bock, er kommt aus der Knappenschmiede, er weiß, was dieser Verein bedeutet und er lebt es jeden Tag vor. Reinhold Ramstel, als er reingekommen ist, tolles Spiel gemacht, auch auf der rechten Seite. Und das ist wichtig, dass wir Jungs haben, die funktionieren. Und heute war es auch mit der Memo und deshalb freue ich mich für den Jungen.
Fußballhistorie geschrieben hat. Simon Terodde und sein Rekordtor in der zweiten Bundesliga hat also keiner mehr Treffer erzielt als er. Dieser Schatzschneider hat er jetzt eingeholt. Und wenn wir auf das Tor nochmal schauen von Simon Terodde, ich glaube, das war ein Glücksmoment. Welches Kompliment geben Sie diesem Mann, der in dieser nicht nur für Schalke, sondern in den letzten Jahren einfach Fußballgeschichte geschrieben hat?
Ja, man muss einfach sagen, dass nach seinen herausragenden Leistungen Simon einfach Mensch geblieben ist. So. Und er ist einfach, das kann Aaron garantiert dann auch bestätigen, er ist einfach in der Kabine, einfach ist ein Vorbild. Er ist kein richtiger Lautsprecher in dem Sinne, dass er jetzt die großen Töne spuckt, sondern dass er einfach die Dinge weitergibt an junge Spieler. Dass er mit dem Erfolg in dem Sinne einfach so umgeht, wie man sich das einfach wünscht. Und das ist einfach für mich ein Prototyp. Er sagt halt auch, er ist dafür zuständig, auch die Tore zu schießen. Einfach allein die Tatsache, wie er sich vorbereitet, wenn er sich vorm Spiel oder im Abschlusstraining, war für mich dann auch neu, wenn ein Spieler, sag ich mal, noch mal sich den Ball noch mal nimmt, will den Ball reinspielen und einfach mal hören will, wie das Netz dann irgendwie raschelt. Das sind so für mich so Kleinigkeiten, wo ich einfach merke, dass diese positive Verrücktheit, einfach die Dinge abzuspulen, einfach die Dinge nachzugehen. Und wenn ihm was noch fehlt, dann trainiert er, dann macht er, dann guckt er noch mal, noch ein Anspiel noch mal. Und wenn er vielleicht nicht oft genug getroffen hat im Abschlusstraining, dann spielt er so lange, bis er die Bälle dann auch reinschiebt. Und das sind für mich, wie er die Dinge nimmt, mit einem Kontakt unfassbar gut, wie er das den Fuß setzt. Und wie gesagt, dass er einfach Mensch geblieben ist. Und das ist für mich ein Aushängeschild, was diesem Verein unheimlich gut tut, in der absoluten Positivität. Und das Interview, was er eben oder gestern gegeben hat, das spricht einfach so, ist er. Ne? Dass er einfach noch mal seinem Teamspieler dann auch mal dem Dommel noch mal dankt, dass er ihn quergelegt hat und wie sie sich alle gefreut haben für ihn. Da wirst du nicht einen sehen in der Ecke stehen, ich würde auch gerne spielen, sondern die freuen sich mit dem Simon.
Ihr habt ein Jahr zusammengespielt, letzte Saison beim HSV. Was ist das Besondere? Also was kann der besser als tatsächlich offensichtlich alle anderen, die in der zweiten Liga je gespielt haben?
Ja, erstmal kann ich das alles nur bestätigen, was Hoven jetzt gerade gesagt hat. Er ist wirklich ein absoluter Teamplayer, macht sich sehr viel Gedanken.
Uneitel auch?
Ja, absolut. Rund um die Mannschaft macht er sich viele Gedanken. Wenn es mal nicht so läuft, setzt er sich damit auseinander. Ich habe einige Gespräche mit ihm gehabt, als wir mal ein paar Spiele verloren haben. Und über seine Fähigkeiten jetzt in der Box, glaube ich, brauchen wir jetzt nichts zu verlieren. Also da gibt es in der Liga, glaube ich, keinen anderen, der das so beherrscht wie er, mit dem ersten Kontakt die Bälle reinzumachen. Und diese Zahl, die er jetzt hat, ist ja auch unglaublich. Also 153 Tore in der zweiten Liga, garantiert irgendwie jede Saison mindestens 20 Treffer. Und ich als Ex-HSV-Spieler hätte es mir natürlich gewünscht, dass er noch beim HSV spielt, anstatt bei Schalke. Aber Schalke kann man dazu natürlich nur beglückwünschen, dass sie da zugeschlagen haben, als er frei war, und haben ihn ablösefrei bekommen. Und von daher sicherlich ein Riesenvorteil für Schalke.
Das verstehen ja viele sowohl in Hamburg als auch auf Schalke nach wie vor nicht, wie dieser Deal so geräuschlos zustande kommen konnte, dass Hamburg den besten Torjäger hat ziehen lassen. Klar, der Vertrag lief aus, aber wie lief das genau? Was war eben die Situation, dass Simon Terodde ja während der Saison schon gesagt hat, Hamburg vorbei, obwohl ja noch eine Aufstiegschance war, ich gehe zu Schalke?
Ja, muss man dazu sagen, dass der Peter Knebel natürlich einen sehr, sehr großen Anteil an diesem ganzen Transfer auch hat, weil er federführend auch da die Geschicke auch geleitet hat, und gab es einen Kontakt. Und auch klar, dass der Simon auch aus der Ecke kommt, der Peter Norath eben nochmal aus Bocholt. Ich glaube, das ist einfach auch so, dass du, wenn man die Mannschaften auch sieht, wo wir Simon gespielt hat, das waren Traditionsvereine, ob es FC Köln, VfB Stuttgart, Hamburger Sportverein, MSV Duisburg, Union Berlin, ich möchte da keinen vergessen. Und ich glaube einfach, dass der Simon einfach das Projekt Schalke einfach so sehr wollte. Und da muss natürlich auch vieles auch passen. Und wie gesagt, ich glaube, das waren sehr, sehr inhaltlich gute Gespräche. So wurde es mir dann auch berichtet. Und ich glaube, wenn man als Verantwortlicher an Simon Terodde bekommen kann, ich glaube, dann gibt es da keinen Einwand, sportlich wie dann auch menschlich. Und von daher kann man den Verantwortlichen jetzt im Endeffekt dann Peter Knebel und auch Schalke 04 dann nur gratulieren. Und wie gesagt, also wir sind sehr, sehr froh, dass wir bei uns haben.
Und trotzdem ist er ja, Peter, nur ein Jahr an Schalke gebunden. Sollten die nicht jetzt schon aufpassen, bevor Ähnliches passiert
wie beim HSV? Wir reden ja nicht über in Schalke über Vertragsinhalte. Ne? Simon Terodde ist in einer Situation zu Schalke 04 gekommen. Kein langer Vorlauf. Ich kann wirklich sehr, sehr gut beurteilen, was seine Fähigkeiten ausmachen. Ich habe ihn glücklicherweise zweimal trainieren dürfen. Mhm. Einmal eben am MSV Duisburg und dann eben einmal, als wir ihn damals vom VfL Bochum zurückgeholt haben, von Union Berlin, als es ihm nicht ganz so gut ging. Simon Terodde wäre auch in Hamburg geblieben, mit Sicherheit. Aber die Hamburger haben da eine Situation verschlafen. Klar, der Vertrag lief aus. Ne, in der Situation, Simon hat Tore gemacht beim HSV, hat also Aufmerksamkeit auf sich lenken können. Und der HSV hat einfach die Situation verpennt. Sie wussten nicht ganz genau, wir warten ab, ob Aufstieg ja oder nein. Und in der Situation kam eben die missliche Situation bei Schalke 04, dass man einen Zweitliga-Aufstieg, wie auch immer, ob im ersten oder zweiten Jahr planen musste. Und da ist ein Mann wie Simon Terodde frei. Und der Junge kommt aus Bocholt. Dem Jungen hat man ein Vertragsangebot gemacht, was er nicht abgelehnt hat, in Bezug darauf, weil es nach dem Fußball ja auch noch was gibt und da Simon sehr, sehr bodenständig ist und auch zu dieser Gegend und zu diesem Verein, vor allem Schalke 04, passt, bin ich davon überzeugt, dass es nicht nur ein Jahr ist, in der für Schalke hoffentlich spielen wird, sondern auch weiterhin spielen wird, sondern er wird dem Verein auch erhalten bleiben.
Ist das so? Und wenn ja, in welcher Funktion? Ich meine, der ist 33, der kann ja noch ein bisschen kicken.
Ja, in welcher Funktion, glaube ich, das ist wohl klar. Als Spieler sehe ich gar keine Probleme.
Aber ein Jahresvertrag ist ja tatsächlich relativ kurz. Wann will Schalke auf Simon Terodde zugehen, dass man da vielleicht über eine Verlängerung
nachdenkt? Ich glaube schon, dass der Verein natürlich auch den Job auch gemacht hat. Ich glaube, das ist auch vollkommen klar, dass 33 überhaupt kein Alter ist. Er ist topfit und ist ein Top-Profi. Von daher ist es für uns eigentlich auch klar, dass er natürlich ein Simon Terodde, dass du ihn natürlich auch so bindest mit einer Vertragssituation, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen.
Gut, war tatsächlich das, was Peter beschrieben hat, in Hamburg auch damals so die Resonanz, dass man in der Mannschaft nicht verstanden hat, warum gibt der HSV den ab?
Ja, absolut. Also gerade zu dem Zeitpunkt, weil da hat er auch schon, glaube ich, 15 plus Tore gehabt. Also ich persönlich habe es absolut nicht verstanden, weil wenn man jetzt diese Saison sieht, wäre so ein Simon Terodde in Hamburg sicherlich auch von Vorteil. Steht jetzt auch schon wieder bei 11 Toren, also es ist unfassbar, wie er die Liga eigentlich zerschießt. Und also für mich unverständlich, dass man so einen Spieler ablösefrei gehen lässt.
In zwei Wochen, übrigens nach der Länderspielpause, spielt Schalke in Hannover vor den Augen von Dieter Schatzschneider. Also irgendwie auch sehr skurril, aber dann kann es tatsächlich vielleicht das ganz große Tor dann geben, wo er alleiniger Rekordhalter ist. Wenn wir hier den Treffer nochmal sehen, dann reden wir auch über den Trainer, den wir ja auch eben schon gehört haben. Dimitrios Kramotzes hatte sicherlich den Nachteil, mit dem Abstieg auch verbunden zu werden. Klar, er hat die letzten Spieler als Trainer gecoacht. Jetzt gab es am Anfang auch eben viele Skeptiker. Wie fest sitzt er im Sattel, auch nach Meinung der Fans? Und wie zufrieden sind Sie mit seiner Arbeit?
Ich glaube, dass die letzten Wochen einfach auch nochmal gezeigt haben, wie Dimitrios mit seinem Trainerteam arbeitet. Er ist sehr, sehr fokussiert. Was ich sehr gut finde, dass Dimitrios auch von der Außenwelt sich nicht völlig frei macht, aber das tangiert in dem Fall, er fokussiert sich wirklich auf seinen Job, das finde ich ein hohes Gut. heutzutage, dass du nicht zu viel liest, dass du dich nicht so viel mit Dingen beschäftigst, was ja vollkommen klar ist, ein emotionaler Verein, das geht nach oben, es geht nach unten, dann ist ja vollkommen klar, dass auch Kritik kommt. Gerade wenn wir am Anfang natürlich aufgrund des riesen Umbruchs natürlich auch einen gewissen Start auch hatten, ist er sehr fokussiert und klar geblieben. Ich finde, dass auch gegenüber der Mannschaft verändert er sich nicht. Das finde ich auch ein wichtiges Zeichen, dass du nicht dann, sag ich mal, deine eigene Gefühlswelt, die du vielleicht auch mal hast, dass du trotzdem vor den Jungs authentisch bleibst. Dass du nicht irgendwie denkst, boah, jetzt kommt die Kritik, wird größer, jetzt muss ich auch mehr Anspannung aufbauen. Ich finde, wenn du aus 5 Spielen 4 Siege holst, jetzt kann man sagen, ja, ey, wie habt ihr sie geholt? Wir haben sie geholt. Zeigt einfach, wie Dimitrios mit den Jungs arbeitet. Und ich glaube, das ist für uns ein Faustpfand, wenn du ruhig bleibst, ja, auch in seiner Stärke. Und von da sind wir froh, dass er unser Trainer ist.
Auch er hat ja bis zum Sommer einen Vertrag. Glaubst du, wenn es bei Schalke gut läuft, also man tatsächlich bis zum Ende oben mitspielt, dann ist er langfristig das Modell, das Schalke auch gut tut?
Wenn man erfolgreich spielt, muss man mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn man dann solch einen Mann dann abgibt. Ne? Dimi kommt aus dem Bereich, von dem man sprechen kann, dass er sich wirklich nicht nur mit Fußball auskennt, vom Ursprung her sich weiterentwickelt hat. Ich habe ihn selbst noch erlebt als U19-Trainer beim VfL Bochum, großartig, rein vom Persönlichkeitsmerkmalen her großartig. Und wie Ruven sagte, einer, der in Extremsituationen auch authentisch bleibt. Mhm. Nur ich war derjenige, der nicht Dimi selber in der Funktion als Trainer kritisiert hat, sondern den Zeitpunkt kritisiert hat, als Schalke 04 ihn installiert hat. Das war für mich nicht nachvollziehbar aus der Sicht eines Trainers. Kein Trainer dieser Welt hätte zu dem Zeitpunkt, als Dimi angefangen hat, bei Schalke 04 als Trainer zu arbeiten, diesen Verein in der ersten Liga gehalten. Und er ist mehr oder weniger versinnbildlicht worden mit dem Abstieg von Schalke 04. Und wenn dann der Start komplett in die Hose geht, dann hätte man vergleichbar mit einer Situation, die vorher bei Schalke 04 in der ersten Liga passiert ist, mit Dave Wagner zum Beispiel, da hätte man reagieren müssen, weil da ist Schalke 04 eine Fußballinstitution, die so viel Emotionen mit sich bringt und so eine Macht ausübt, dann muss man reagieren. Mhm. Und das wäre traurig gewesen, um solch ein, nennen wir es mal Trainertalent, soll nicht despektierlich sein, aber durch solch einen großartigen Jungen, wenn er dann hätte gehen müssen. Mhm.
Gleich reden wir mit Ruven Schröder unter anderem auch über seine eigene Karriere und welche Vision er hat bei seinem Job, der noch gar nicht so lange sein eigener ist, nämlich Sportdirektor beim FC Schalke. Wir reden mit Aaron Hunt natürlich auch über den HSV. Was läuft da schief in Hamburg und umgekehrt, was läuft gut beim FC St. Pauli? Der HSV, ja, Tim Walter sehen wir hier, der hat gesagt, Achtung Zitat, wir haben Scheiße gespielt in Aue. Und Werder Bremen, ja, die haben einen Lauf zumindest auch an diesem Wochenende gehabt. Klarer Erfolg, viele Themen und darüber reden wir gleich im Maschinensucher. Doppelpass, zweite Bundesliga. Und wenn Sie ein Sieger sein wollen, wie Werder oder auch wie Schalke, so geht's. Zurück beim Maschinensucher, Doppelpass, zweite Bundesliga mit Aaron Hunt, mit Ruven Schröder und mit Peter Neururer. Wir sind mittendrin in der Diskussion über Schalke, kommen gleich noch zum HSV, zu Werder und zum Tabellenführer, dem FC St. Pauli. Wir sind aber in der Diskussion über Königsblau. Viele sagten nach der Saison, wird das jetzt vielleicht Königsgrau, weil nur noch zweite Bundesliga. Es war eine unglaubliche Transferphase, gerade für Sie dann ja neu auch in dem Job drin. Ich glaube 46 Interaktionen quasi, viele sind gegangen, einige gekommen. Wie geht man dieses Aufgabenfeld an und welche Schwierigkeit war die größte?
Also die größte Herausforderung war einfach, eine Grundstruktur erstmal reinzubekommen, denn das ist eigentlich ein Riesenberg, den du vor dir hast. Ich habe es versucht, mir visuell vorzustellen, klar, gesamter Kader, aber dann aber auch die klaren Vorgaben auch des Vereins, auch Dinge umzusetzen, dass wir gesagt haben, wir haben ein gewisses Budget, auch in der zweiten Liga, was drastisch nach unten auch gehen musste. Von daher haben wir dann auch mit zwei Töpfen dann auch gearbeitet, wo wir gesagt haben, auf der einen Seite den Zweitligakader zu planen, auch in einer gewissen Mannstärke, aber auch mit einem gewissen Budget, wie so eine Art Salary Cap, den darfst du nicht überschreiten. Und auf der anderen Seite dann die Spieler, mit denen du einfach auch budgetär nicht weitermachen kannst. Das heißt, wenn so ein Spieler aus dem Topf 2 sozusagen mit einem Grundgehalt oder mit einem Jahressalär von über 5 Millionen quasi dann nicht weggeht, denn die Verträge waren zum Teil so hoch, dann geht er komplett in den Topf 1 und somit beschneidest du dich natürlich und kannst weniger Spieler verpflichten. Von daher war es auch da nochmal Kompliment auch an den Vorstand Peter Knebel und Christina Rühl-Hammers, die dahingehend auch, ich sag mal, das Spiel auch mitgespielt haben, das Vertrauen auch ausgesprochen zu haben, frühzeitig auch Spieler verpflichten zu können, obwohl Spieler auf der anderen Seite noch quasi noch da waren mit einem hohen Gehalt. Wichtig war es, auch eine klare und gute Kommunikation auch zu haben. Denn das kann man sich vorstellen, weil der Spieler hat ja Vertrag. Du musst dich auch in die andere Situation ja auch versetzen. Der hat noch einen Vertrag und auch einen gut todierten Vertrag. Womöglich sagt der Spieler, ich kriege ja nie wieder vielleicht so einen Vertrag, wie ich jetzt auf Schalke habe. Deswegen kann man da nicht mit dem Dampfhammer da reinmarschieren und sagen, so, jetzt verlässt du auf jeden Fall den Verein. Und gerade in dem Markt, den wir aktuell haben, mit der Pandemie, die Auswüchse, das ist einfach schwierig zu bemitteln, dass du weniger Angebote auch bekommst und auch große Transferangebote, zumal das Gehalt ja noch da steht. Von daher haben wir dann in diesen beiden Töpfen gearbeitet. Ich habe mit dem gesamten Team wirklich jeden Tag versucht, Dinge umzusetzen. Schwierig ist dann, wenn es nicht losgeht. Wenn du Gespräche führst und du merkst, du kriegst keinen Haken gesetzt. Du kriegst keinen Spieler verpflichtet. Und auf der anderen Seite bekommst du keinen Spieler von der Payroll runter. Da musst du schon stabil bleiben, weil es sind schon Momente, wo du sagst, also der Tag heute war nicht erfolgreich. Ne? Und irgendwann weißt du, du wirst einfach öffentlich auch gemessen, ne? Dinge umzusetzen und dann auch zu sagen, werd mal fertig. Und nach ging es aber besser und wir haben gemerkt, die Gespräche wurden intensiver, die Achse stand dann frühzeitig, war uns elementar wichtig, haben Fokus auf deutschsprachig auch gelegt, weil wir wollten in diese Liga ankommen. Und das vergessen natürlich auch viele, die sagen, ja, ihr müsst Mehrwerte schaffen. Wir müssen erst mal ankommen, die Liga anzunehmen. Wir müssen stabil sein. Wir müssen Spieler auch haben, die wissen, was es bedeutet, wenn du an gewissen Standorten spielst.
Aber stimmt es die Anekdote, dass wenn es um neue Spieler ging, ja, dass sie die meistens auch mit ins Stadion genommen haben und gemerkt haben, wenn beim Spieler da keiner abgeht, in so einer Arena vielleicht spielen zu dürfen, dann ist ja eh der Falsche?
Ja, grundsätzlich war es so, das gab es auch schon vor mir. Wir haben es dann ein bisschen verfeinert. Es gab ein längeres Video, was wir auch zusammengeschnitten haben, um einfach in 3:52 dann mal dem Spieler zu vermitteln, was ist Schalke? Ja, was bedeutet Schalke, die Emotion? Und gab damals ein Abschlusstraining vorm Derby, da waren die ganzen Fans rund um das Stadion, auch international natürlich, aber generell auch diese Stimmung in diesem Stadion. Und ich glaube, wer da nicht anspringt, also wer da nicht das Gefühl hat, ich will für diesen Verein kicken, ja gut, der ist dann falsch, weil diese emotionalen Ausschläge, die du hast, nicht nur in die optimistische Phase, auch die negative, das muss ein Spieler komplett verinnerlichen. Die Spieler, die wir dann auch angesprochen haben, waren also auf der emotionalen Seite auf jeden Fall dabei, weil Schalke ist schon was ganz Besonderes. Und wenn du das dann spürst, ich muss Schalke ja nicht erklären. Ich bin ja auch neu dazugekommen und mich packt es dann genauso nach dieser kurzen Zeit. Ich meine, Peter Nore kennt das deutlich mehr als ich, aber einfach das Fieber packt dich dann schon.
Wenn wir nochmal die Bilder sehen vom Sieg gegen Düsseldorf, das war ja, glaube ich, so ein erster Magic Moment in dieser Saison, wo auf einmal alle ausgeflippt sind und man spürte, jetzt ist quasi der Abstieg ja nicht vergessen, aber zumindest guckt man halt nach vorne. Tatsächlich diese emotionalen Dinge eben bei einer Spielergewinnung, sie waren auch in Hamburg, natürlich in Wolfsburg auch und in Bremen. Ist das wirklich ein Faktor bei all dieser Geldpolitik, die man ja auch als Fan immer denkt, die Spieler gucken nur da drauf? Kann man damit auch wirklich neue Spieler richtig gewinnen mit solchen Kleinigkeiten?
Ja, absolut. Also ich habe es geliebt, für den HSV zu spielen, auch für Werder Bremen, weil das einfach Vereine sind. Da ist eine Menge Tradition hinter, eine Menge Wucht, gerade jetzt beim HSV vielleicht ein bisschen mehr noch als in Bremen. Und es ist auf jeden Fall was Besonderes. War es immer wieder im Volkspark zu spielen, vor 57.000, auch in der zweiten Liga. Das ist alles nicht selbstverständlich. Und wie gesagt, das ist auf jeden Fall was Besonderes.
Ja, und der FC Schalke hat eben mit Rufen Schröder einen Mann neu, der auch gestern von den Fans so ein bisschen neu eingeschätzt wurde. Wir haben uns mal umgehört beim Spiel, wie er bislang ankommt mit seiner Politik beim FC Schalke.
Rufen Schröder macht einen ziemlich geilen Job bei der Kaderzusammenstellung. Also ich bin total happy mit dem, was da auf dem Platz gerade spielt.
Also ich finde Rufen Schröders Arbeit gut, weil es einfach notwendig war, den Kader zu verändern. Die Spieler, die neu gekommen sind, funktionieren ja langsam. Das Team funktioniert langsam.
Er hat also wirklich eine super Arbeit geleistet. Und meine, so viele Transfers hat noch nie ein Bundesligist oder überhaupt jemand wahrscheinlich im Fußball die letzten Jahre getätigt. Und sind einige überraschende Spiele dabei gewesen, die man überhaupt als Schalke-Fan oder auch als Zweitliga- oder Erstliga-Zuschauer überhaupt nicht erwartet hat.
Peter, welches Zeugnis gibst du ihm bislang?
Im Einkauf ein überragend gutes Auge. Gut, das spricht ja für dich nicht nur als Fachmann, sondern auch als ehemaliger Spieler, der alles mitgenommen hat. Im Verkauf, nennen wir es mal so, eingeschränkt durch die Maßnahmen und die Vorgaben, die Schalke 04 in Bezug auf die Verträge, die gemacht wurden, die gegeben haben. Also ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor. Reden wir von einem Spieler konkreter Art, von Minos Arid, der mit einem Grundgehalt versehen ist, was für zweite Liga nicht durchführbar ist, auch nicht für Schalke 04, schon gar nicht. Du musst aber diesen Spieler veräußern. Der gegnerische Verein oder der Verein, der ihn aufnimmt, weiß ganz genau, Moment, der Schröder kann mir erzählen, was er will, die brauchen jede Mark oder jeden Euro. Und in so einer wirtschaftlichen Situation Spieler abgeben zu müssen, ja, ich muss ja irgendwelche Erträge erwirtschaften, ansonsten kommt die DFL an und droht damit den Punktabzügen. Das ist eine Aufgabe, die ist wahnsinnig schwer und für mich nicht nachvollziehbar, wie man diese Spieler auf dem Markt unterbringt. Denn eins darf man dann nicht vergessen. die Gehälter, die bezahlt wurden damals auf Schalke, waren auf Erstliga-Top-Niveau bezogen. Jetzt haben diese Spieler auf der Erstliga-Top-Gehälter kassiert, aber keine Leistung gemacht, ansonsten wäre Schalke 04 nicht abgestiegen. Haben aber selbst noch einen eigenen Anspruch, haben noch einen laufenden Vertrag, müssen aber veräußert werden. Mhm. Und der Verein, der den aufnimmt, der sagt natürlich wunderbar, die bestimmen die Preise und nicht du.
Wilde Wochen insgesamt. Sie haben auch mal gesagt, Mensch, Ihre Frau weiß schon vorher, Transferperiode, das ist immer eine Horrorzeit. Ich glaube, 3 Handys sind im Einsatz. Also war das auch so ein Berufskaltstart beim neuen Arbeitgeber, wo man sich manchmal gefragt hat, wo bin ich hier gelandet?
Will ich gar nicht sagen. Aber klar war auch nach der ersten Woche einfach, dass dieser Berg, der noch nicht sofort geschmolzen ist, meine Frau kriegt das natürlich auch mit, ist ja klar. Ich bin dann auch ein emotionaler Mensch, der dann abends schon auch im Gesicht, glaube ich, zu lesen ist, ob das jetzt gut oder schlecht war. Aber da musst du ja positiv verrückt sein. Einfach in dem Sinn, dass du dich immer wieder neu auch wieder motivierst und sagst, so, das willst du schaffen. Und mit jedem Schritt, den du da gemacht hast. Und von daher, der Fußball muss deine Leidenschaft sein, sonst machst du es nicht. Und Fußball war immer meine Leidenschaft. Und von daher sind einfach die Dinge, ich stelle es mir immer so vor, wenn es dann funktioniert, dass du dann einfach die Emotionen mitnimmst. Und es freut natürlich schon, wenn die Fans das so sehen. Weiß aber auch, das nehme ich auch mal mit für andere Zeiten, denn die werden sicherlich dann auch mal kommen. Das weiß man selber aus der eigenen Karriere. Das geht nicht nur immer nach oben, sondern dann werden die gleichen Leute auch nochmal sagen, so, das war jetzt aber nicht so gut, was er da gemacht hat. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man so ein bisschen in der Waage immer hält und vor allem bei sich selber auch mal sehr selbstkritisch ist, um zu sagen, das kann man nochmal verbessern. Gleich auch im Verkauf hätte man sich natürlich auch, ich persönlich selber auch, natürlich auch ein bisschen mehr dann auch Einnahme gewünscht. Aber am Ende des Tages war es halt wichtig, Dinge überhaupt zu transferieren. Und vielleicht haben wir dann auch nächstes Jahr die Möglichkeit, gerade beim Transfer von Harit war es ja dann auch der Gedankengang für uns jetzt persönlich, dass wir die Möglichkeit haben, eben im nächsten Sommer dann auch die Möglichkeit zu geben, auch mit einer Riesentransfersumme dann auch dann endgültig auch dann vielleicht auch zu verabschieden, weil einfach das Gehalt wird es über Jahre wahrscheinlich auf Schalke nicht mehr geben.
Und wir hören mal, was der Trainer und eben auch Teile der Mannschaft sagen zu diesem Mann, der heute hier ist.
Ja, was ich so von der persönlichen Seite sagen kann, er ist ein sehr lockerer Typ. Wir reden nicht nur über Fußball, sondern tauschen uns über viele andere Sachen aus und es macht Spaß, mit ihm zu kommunizieren, weil er auch nicht so verklemmt ist. Er ist total locker, auch in vielen Sachen. Aber auf der anderen Seite wieder, wenn es ums Wichtige geht, sehr, sehr professionell und sehr auch direkt in seinen Ansichten. Und deshalb ist die Zusammenarbeit wirklich top und es macht wirklich jeden Tag Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Also Herr Schröder und ich, wir stehen uns sehr gut. Er war von Anfang an immer auf meiner Seite. Ich schätze ihn sehr und er schätzt mich auch sehr. Also läuft alles super.
Ja, der Herr Schröder, also da ist er und nicht verklemmt soll er auch sein. Also es gibt schon viele große Komplimente. Klar, wenn es gut läuft, dann ist das so. Was ich bis vor wenigen Tagen gar nicht wusste, ihr zwei habt ja tatsächlich auch mal miteinander gearbeitet. Und zwar als Spielertrainer, das war, glaube ich, in Bochumer Zeit.
Beim VfL Bochum, genau.
Und daher, das war ja auch noch eine andere politische Landschaft, war der Spitzname Ruven Schröder tatsächlich Kanzler, richtig?
Ja, war so, aufgrund des Nachnamens, klar. War eine sehr, sehr schöne Zeit. Also von daher habe ich auch gewisse Dinge natürlich auch vom Peter Neurer natürlich auch dementsprechend dann, ja, da ist er, genau. Sogar auch nochmal ein Tor gemacht, sogar mit Aarons starken linken Fuß. Genau.
Das ist lange her.
War lange her. Haben wir gegen
Rot-Weiß Aalen 2001, 2002.
5-2 gewonnen, jawohl.
Ja, wir haben schwer wirklich im Archiv gebuddelt, aber da wirklich viele große Momente erlebt. Wenn man selber den Background hat als Spieler, inwieweit hilft das auch bei diesem Job logischerweise, jetzt auch den Respekt zu haben? Weil wir haben es ja gerade gehört, auch eben, obwohl man ja noch nicht so lange in dieser Branche dann zumindest auf dem Niveau jetzt bei so großen Vereinen unterwegs ist. Klar, Werder war dabei, Mainz war auch dabei. Aber ist das dann schon auch der nächste Schritt gewesen für die persönliche Entwicklung?
Man kann sich auf Schalke nur ganz einlassen. Ich glaube, wenn man für Schalke arbeitet, dann, wie gesagt, dann musst du auch bereit sein. Und ich glaube, du musst auch deinen eigenen Weg aber auch trotzdem finden, auch authentisch bleiben. Es hilft, glaube ich, auch, dass du in der Nähe auch aufgewachsen bist und geboren bist, dass du auch im Ruhrgebiet Fußball gespielt hast. Ich glaube, um die Leute auch zu verstehen, wie sie sind. Mhm. Und dass du auch, wenn du mal eine richtige Breitseite bekommst, von wegen, dass es nicht gut war, in Bochum gab es das, aber in Duisburg gab es das zum Beispiel auch, wenn die Leistung nicht gestimmt hat, bist du klarer Kante angesprochen worden. Das war aber scheiße gestern, was du da gespielt hast. Da musst du auch mit klarkommen. Aber das ist offen, das ist ehrliches gerade. Aus. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. So ist das Leben. Aber ich finde, du musst deine eigene Art entwickeln. Und ich finde, Kommunikation war immer wichtig. Und wenn der Memo Aini das so in der Form sagt, dann spricht es aus ihm raus. Ich glaube, es ist, wie gesagt, es ist ein Miteinander. Der Respekt muss immer da sein. Das war bei Peter Neuro immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du kannst dir Dinge sagen. Respekt muss aber immer da sein. Und ich finde, so dieses Verhältnis auch, dass du nicht nur die Elf hast, die dann anfangen, sondern auch die Jungs, die auch mal hinten, der Memo hatte auch mal eine Phase, wo er dann hinten dran war. Da musst du mit den Jungs genauso umgehen und nicht anders behandeln, nur weil sie jetzt Stammspieler sind oder dass sie jetzt Ersatzspieler sind.
Das passt insofern, weil ich habe eine Geschichte auch gelesen. Peter, du hast ihn mal gelobt als den besten Spieler des Spiels, obwohl er keine Sekunde gespielt hat. Wie war das?
Nee, nicht den besten Spieler des Spiels, sondern den Spieler des Tages.
Okay, gut, das ist ja ähnlich.
Wir haben in einer Phase, Rufen, vielleicht erinnerst du dich, ja, es ging um den Aufstieg. Der war beim VfL Bochum damals Prinzip Tradition. Nach jedem Abstieg erfolgt immer direkt ein Aufstieg. Und ich muss ja nicht unbedingt der erste Trainer sein, der das nicht schafft. Also wir sind in einer Extremsituation dann gemeinsam für den VfB unterwegs gewesen. Und da wurde dann Wochen vor Schluss der Saison, als wir wieder auf der Spur waren, Richtung Mainz, Richtung Kloppo, die aufzuholen, einzuholen und so weiter, bei jedem Spieltag der Spieler des Tages gewählt von der Mannschaft.
Ja.
Und irgendwann war ein Spiel gegen Union Berlin. Du hast auf der Bank gesessen. Frank Fahrenhorst machte kurz vor Schluss das 2:1. Und Rufen Schröder hat natürlich einen dicken Hals auf Peter Neururer, diesen Vollidioten, als Trainer gehabt, weil er mich nicht gebracht hat. Ne? Und der größte Konkurrent eigentlich, der nicht Konkurrent war, sondern eben der für ihn gespielt hat, der macht das entscheidende Tor. Und Rufen sprintete quer über den Platz mit so einem Hals versehen auf diesen Trainer und umarmte Fahne und so weiter und stets vor der Ostkurve und treibst die Off-Kurse an vom VfL Bochum zur Jubelarie und so weiter. Und am nächsten Tag eben gab es wieder die übliche Besprechung und der Spieler des Tages wurde an dem Tag eben nicht gewählt. Vorher war es immer der Rhein van Dijnhoven, der einen Elfmeter gehalten hat, der Woschi, der einen Ball vorbereitet hat, Thomas Christiansen, der dann Tor gemacht hat und so weiter, Walter Schemian. Ja, und da habe ich gesagt, Jungs, diesmal wird nicht gewählt. Der Spieler des Tages ist für mich eindeutig und ganz klar Rufen Schröder. Ne? Bei diesem Spiel, nach dem Spiel gegen Union Berlin, bei dem ich dich nicht mehr eingewechselt habe. Und du warst mehr oder weniger echauffiert darüber und hast gefragt, ja, Trainer, wollen Sie mich jetzt auch noch verarschen? Nein, habe ich gesagt, nicht.
Die Frage,
nicht
die Fall. Stand im Raum, ja. Ich habe es aber nicht ausgesprochen, aber ich habe zu meinem Nebenmann, das war Mirko Dickhaut.
Ja, genau.
Ich habe gesagt, jetzt ist alles zu spät. Ne? Weil das stehst du ja dann nicht. Der Trainer kommt an und sagt, nee, spiel das Spiel. Und ja. Da rechnest du ja gar nicht mit. Und habe gedacht, jetzt setzt er da noch einen drauf. Und dann hat der Mirko noch gesagt, ey Junge, sie läuft aber super für dich. Ne? Und ja. Dann hat er es erklärt. Und hat mich natürlich dann in dem Sinne stolz gemacht. Es war natürlich, das ist einfach das Thema, sinnbildlich für die Mannschaft dann. Das kam was raus, weil A ist Fahne ein Riesentyp, auch wichtig für die Mannschaft. Und wir waren einfach, das brauchst du, glaube ich, auch, um dann aufzusteigen, wenn du als Gruppe nicht intakt bist. Und ich meine, wenn du die Gruppe, die, sag ich mal, das Spielersatztraining dann macht und du hast dann 2, 3, 4 dabei, die dann immer sagen, ja, Trainer ist nix und schon wieder, da brauchen wir schon die Gesamtheit. Ich finde, die Gruppe dahinter ist elementar wichtig. Wenn der Aaron immer Stammspieler war, dass die Gruppe dahinter auch trotzdem irgendwie auch sagt, ja, irgendwann wird es so sein, dass Aaron vielleicht gelb gesperrt ist oder verletzt ist und dann musst du ja dabei sein. Und wenn du dann mit so einer Laune reingehst, in den Schalter drehst du nicht so schnell um.
Ja, und die Nummer ist ja die, bei uns. Die Nummer ist ja die, dass der gemeinsame Respekt, der gezielte Respekt auf jeden Einzelnen bezogen, losgelöst von irgendeiner Wertigkeit innerhalb eines laufenden Spiels, immer hochgehalten werden muss. Und Rufen hat sich verhalten in der Situation, als er sauer auf den Trainer war, verständlicherweise, immer total für die Mannschaft und immer an die Mannschaft gedacht und immer an den mannschaftlichen Erfolg gedacht. Mhm. Und das war für mich außergewöhnlich. Habe ich in dieser Form so extrem noch nie kennengelernt und noch nie erleben dürfen. Mhm. Von daher war es für mich auch ein einschneidendes Erlebnis. Und das ist eben Teamsport. Ne? Und das macht letztendlich den Erfolg aus. Die Meisterschaften gewinnst du durch die Bank, nicht durch die Tore machen.
Bevor wir gleich auch die anderen Vereine dieses Wochenendes besprechen, den HSV zum Beispiel, St. Pauli und Werder, zum Abschluss vielleicht des Komplexes FC Schalke. Was ist so die eigene Vision mit diesem Verein? Nicht nur für diese Saison, sondern was ist der Traum als Sportdirektor des FC Schalke? Was will man erreichen?
Ich glaube, dass wir weiter einfach in eine erfolgreiche Zukunft, dass die Fans einfach wieder stolz auf den Verein sein können. Ich glaube, die Art und Weise, wie du Fußball spielst, und wenn man sieht auch, mit wie vielen einfachen Dingen die Fans auch dann happy sind. Ich glaube, wenn man das versteht und sukzessive einfach den Kader weiterentwickelt, natürlich auch Werte schafft, ne, und junge Leute einbaut, aber auch die Art und Weise, wie Schalke emotional Fußball spielen will. Ich glaube, das ist eine Vision, die wir uns erfüllen wollen. Dafür müssen wir hart für arbeiten, müssen die Finanzen im Blick behalten. Das vergessen ja die meisten, ne, beim Anspruch. Aber das sind jetzt schon mal die ersten Schritte. Und ich glaube, dann diese authentische Art nach außen, so wie, dass wir hart arbeiten und dass wir einfach auch alles dafür tun, dass es dem Verein wieder gut geht und dass die Fans sagen können, auch mal, heute haben wir verloren und trotzdem waren wir stolz auf die Jungs, weil wir haben sich den Allerwertesten aufgerissen.
Gut, aber mittelfristig, klar, soll das Ganze wieder im Oberhaus enden.
Das sollte der Anspruch sein von Schalke 04.
Das ist auch der Anspruch des Hamburger Sportvereins. Über den wollen wir jetzt reden. Der Mann hat viele, viele Jahre da gespielt. 6, glaube ich, insgesamt. Also wirklich, er ist bis zum Sommer einer der Urväter der letzten Jahre mit gewesen. Aber eben auch ohne Aufstieg dann 3 Jahre. Wir gucken auf die Aktualität und wir gucken auf ein Spiel, das auch sehr, sehr kurios war. Fangen wir erstmal an. Welche Schulnote gibt es bislang vom ehemaligen Spieler für die aktuellen Kollegen? Wie groß ist der HSV bislang in dieser Saison?
Wenn wir nach Schulnoten gehen, würde ich eine 4 geben im Moment. Ich glaube, man ist gut in die Saison gestartet gegen Schalke, hat dort ein gutes Spiel gemacht und danach hat man sich, glaube ich, unglaublich schwer getan in den darauffolgenden Spielen. Man hat noch nicht so zueinander gefunden, wie sie es vielleicht gerne hätten. Sie haben den Stil von Tim Walter vielleicht noch nicht so verinnerlicht. Nach vorne sieht das alles ganz ordentlich aus teilweise. Sie erspielen sich viele Chancen. Aber sie sind hinten einfach zu anfällig. Und auf Dauer wird das in dieser Liga nicht gut gehen. Dafür sind die Mannschaften in der zweiten Liga auch zu gut. Sie werden sich darauf einstellen. Und von daher ist da auf jeden Fall noch einiges zu tun.
3-mal Platz 4. Wird es dieses Jahr mindestens genauso schwer, den Aufstieg zu realisieren?
Ich glaube, es wird sogar noch schwerer, weil mit Schalke sind jetzt Mannschaften runtergekommen, mit Werder. Die anderen Mannschaften, St. Pauli gehört dazu, Paderborn wird sicherlich dazugehören, haben aufgeholt, haben auch alle einen guten Kader, interessante Spieler. Und diese Mannschaften stehen ja auch nicht zu Unrecht jetzt da oben.
Ja, tatsächlich ist ja keiner der ganz Großen bislang zumindest auf den Aufstiegsplätzen. Aber es ist alles wahnsinnig dicht beieinander. Schauen wir mal in die Szenen dieses Spiels und fangen an mit dem 0:1. Das war schon kurios. Rufen Schröder, wie hat man das erlebt, weil das ein Ping-Pong-Tor war, was es selten gibt?
Also ich habe es in der ersten, ich habe das Spiel dann auch live am Fernseher verfolgt. Konnte man es gar nicht fassen. Also wie die Art und Weise, wie das dann passiert ist, kommt von außen und dann in der Zeitlupe hat man es erst gesehen. Also das war wirklich mehr als unglücklich und garantiert auch nicht gewollt.
Tja, das war ein halbes Eigentor, nennen wir es mal so. Aber es wurde ja noch viel wilder. Der HSV insgesamt mit einer relativ schwachen Leistung. Viele sagen, das war sogar der schwächste Auftritt gegen eine Mannschaft, die ja noch kein einziges Spiel in der zweiten Bundesliga gewonnen hat. Und dann kam die Nachspielzeit. Und wenn wir uns die Szene angucken, Peter, wenn das schon unglaublich war, was ist das?
Das ist fußballerische Tragik, die wir da sehen. Der Ball wird reingespielt gegen die Latte und der Abwehrspieler will einfach nur klären. Ne? Vollkommen frei, ohne Bedrängnis, ohne alles. Ja, hyperaktiv. Und macht einen technischen Fehler. Ne? Taktisch war alles richtig. Er wollte den Ball zur Ecke einfach nur rausspielen. Trifft den Ball nicht richtig und ein Wahnsinnstor. Werden wir wahrscheinlich in jeder Zusammenfassung einer Saison noch mal sehen. Unglücklichste und unglaublichste Eigentor der Saison.
Ja, was denkt man als ehemaliger Hamburger? Mitleid oder ist das einfach Unvermögen in dem Moment gewesen?
Ja, als Spieler oder ich jetzt als Ex-HSV-Spieler habe mich natürlich im ersten Moment erstmal gefreut für den HSV, dass wir wenigstens noch einen Punkt mitgenommen haben nach dem Spiel. Aber nichtsdestotrotz fühlt man natürlich auch mit dem Auer-Spieler mit. Er will den Ball klären. Ich glaube, er will ihn vielleicht übers Tor köpfen, trifft ihn nicht sauber. Und für ihn unglaublich schade, aber für den HSV natürlich ein glücklicher Punktgewinn.
Ja, und trotzdem war das ein Abend, der eben keine wirkliche Erfolgsgeschichte weitergeschrieben hat. Der Trainer Tim Walter hat gesagt, wir haben scheiße gespielt über seine eigene Mannschaft, die ja so ein bisschen Rätsel aufgibt. Auf Schalke gewonnen, in Bremen gewonnen. Also die zwei eigentlich mit schwersten Auswärtsspiele, die hat der HSV gewonnen. Aber gegen die Kleinen wird gepatzt. Wären Sie schlau bislang aus dieser Mannschaft?
Ja, also ich als Schalke 04 werde garantiert jetzt nicht irgendwelche Tipps geben für den Hamburger Sportverein. Ich kann das Spiel beurteilen, was wir gegen den HSV hatten. Wo sie sehr, sehr dominant waren, haben sie vor Selbstvertrauen schon auch gestrotzt, hatten gute Aktionen, hatten durch ihr Spiel, was sehr variabel ist, und trotzdem hat das Spiel die eigene Geschichte, wenn wir die Chancen, glaube ich, auch nutzen, dann kann das Spiel auch wieder drehen. Das ist ja manchmal immer, wenn du dann in Führung gehst, was anderes. Aber da haben sie schon auch eine technisch gute Leistung auch gezeigt. Das zeigt ja auch, was der HSV imstande ist. Auch in Bremen haben sie ein sehr, sehr ordentliches Spiel auch gemacht. Und wie gesagt, ja, der Verein hat einfach die Tradition, hat auch eine hohe Qualität auch im Kader. Und ich glaube, wir wissen alle, wie schwer die Zweitliga ist.
Ja, er weiß es aber am allerbesten, weil er hat ja die letzten Jahre da gespielt und hat es eben auch nicht geschafft. Sie haben in den letzten Wochen auch mal, wenn Sie vor dem Derby war das, glaube ich, gegen Werder, was der HSV gewonnen hat, gesagt, mir fehlt so ein bisschen die DNA und die Idee. Man versucht immer wieder was Neues. Was ist da genau der Vorwurf, den Sie Ihrem Ex-Verein machen?
Ja, das ist natürlich schwierig, wenn du jedes Jahr auch einen neuen Trainer holst oder wechselst jedes Jahr die komplette Achse aus. Jetzt wurden, glaube ich, 5 oder 6 Spieler wieder ausgetauscht, die erst ein Jahr da waren. Ob das jetzt Toni Leistner ist, jetzt Simon Terodde, der jetzt zu Schalke gegangen ist, Jeremy Duziak, ich, Onana sind weggegangen. Es ist natürlich auch eine Menge Qualität, die dort verloren gegangen ist. Wenn man mal guckt, hat man ja quasi ein ganzes Mittelfeld abgegeben. Und mir fehlt einfach, dass man über Jahre mal was aufbaut, vielleicht auch mal mit einem Trainer zusammen, mit ein paar Spielern zusammen, die eine gewisse Achse auch bilden. Mhm. Und das schafft der HSV leider Jahr für Jahr nicht. Und so ist es dann natürlich auch schwer, wenn du jedes Mal 10 neue Spieler integrieren musst, den neuen Trainer. Jetzt spielen wir wieder einen anderen Fußball. Dann ist es schwierig, das braucht seine Zeit. Und die hat man aber meistens in Hamburg nicht.
Sind Sie enttäuscht, wie der Abgang auch gelaufen ist?
Von meiner Seite?
Ja.
Nein, ich wurde ganz, ganz vernünftig verabschiedet. Da gibt's
aber hätten Sie noch gerne weitergespielt beim HSV?
Ja, natürlich. Ich habe 6 Jahre da gespielt. Ich habe ja immer betont, dass ich unglaublich gerne im Volkspark gespielt habe. Es war auch, wenn jetzt die letzten beiden Jahre keine Zuschauer da waren, war es immer was Besonderes. Weil man, wenn man selber dort spielt, kriegt man erst diese richtige Wucht mit, die der Verein hat. Und unglaublich gerne für den Verein gespielt. Hatte ein großes Ziel noch, mit dem Verein wieder aufzusteigen. Deswegen bin ich auch da geblieben nach dem Abstieg. Hab's leider nicht geschafft und das wird irgendwie auch immer ein kleiner Wurm bei mir drin sein. Ja.
Hm. Ein Makel quasi,
den ja, man auf jeden Fall
ausmerkt.
Den kann ich leider nicht mehr rauskriegen.
Hm. Aber Nader hat es ja so ein bisschen angedeutet gerade, er sieht es fast ja noch schlimmer als in den Vorjahren, also dass die Chance noch ein bisschen kleiner geworden ist.
Wie gehst du damit? Ins Pädagogische zurückgehen? Du hast nach einer Note gefragt, nach einer Schulnote. Jetzt kommt meine Vergangenheit auf, ne? Wieder zurück, ich war auch mal Lehrer. Ich kann es eher sagen als du, das, was der HSV im Augenblick spielt, in Bezug auf das, was man vom HSV erwartet, was er selber von sich erwartet, ist nicht ausreichend. Denn wenn es ausreichend wäre, ist es immer noch nicht gut oder befriedigend, sondern ist es ausreichend. Ausreichend für den HSV heißt, oben mitzuspielen, ganz oben dran zu spielen und eine Linie zu haben. Ich finde, es ist mangelhaft. In einigen Situationen zeigt man, dass man 1-1 imstande ist, einige Dinge zu lösen. Aber das, was Ruven vorhin gesagt hat, in Bezug auf das erste Spiel, was ich auch gesehen habe gegen Schalke 04, die spielen sehr, sehr variabel. Mhm. Man spricht von einem sehr variablen Spiel, dann, wenn man erfolgreich gespielt hat. Man spricht aber von einem heillosen Durcheinander, wenn man keinen Erfolg hat. Und dieses heillose Durcheinander habe ich des Öfteren gesehen beim HSV. Wenn ich da sehe, welche Positionen, wo, wann und in welchen Situationen gewechselt werden, aber ohne, dass sie durch eine andere Person ersetzt werden, dann ist das für mich nicht unbedingt variabel. Wie gesagt, im Erfolgsfall ja, dann hat man den Gegner verwirrt. Aber im Misserfolgsfall ist es eine Situation, die die eigene Mannschaft, weil keine Basis da ist, total verunsichert. Wenn ich zum Beispiel einen ehemaligen Spieler von mir sehe, den wir doch vom VfL Bochum kennen, Jambo Jamra, was der auf der rechten Seite anfangen spielt, wo er sich teilweise im Spielfeld bewegt und wo dann aber Positionen, die er verlassen hat, gar nicht mehr besetzt werden, gibt es für jeden Gegner immer wieder Möglichkeiten, da reinzuspielen. Und die Gegner schlafen ja nicht auf dem Baum. Ja, die gucken sich den HSV im Vorfeld auch an. Und von daher ist er sehr, sehr schlecht ausrechenbar, keine Frage. Aber Variabilität in der Beziehung, wie wir sie im Augenblick gesehen haben, ist für mich nicht ausreichend. Und das, was der HSV bisher abgeliefert hat, losgelöst von der personellen Politik, ist nicht ausreichend, sondern ist in Bezug auf den HSV, da wiederhole ich mich, mangelhaft.
Peter gibt also eine 5, Aaron Hunt eine 4. Ruven Schröder hält sich noch vornehm zurück. Aber wir reden gleich nicht nur weiter über den HSV, sondern auch über diesen Mann. Was hat er vor in der Zukunft? Spielt er noch mal in Deutschland oder geht er ins Ausland oder ist Karriereende? Aaron Hunt gleich ein Thema. Und wir gucken auf den FC St. Pauli. Denn diese Mannschaft ist derzeit Tabellenführer, kommt auch aus Hamburg und macht vieles offensichtlich aktuell besser als der große Nachbar in der Hansestadt. Und wir gucken auch auf Werder Bremen. Der Norden jubelt zumindest. Bei Werder nach der Derby-Niederlage gegen den HSV jetzt wieder einiges auf grün gestellt. Und wir stellen Ihnen auch heute frisch vorgestellt den neuen Trainer in Kiel vor. Alles Themen beim Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga. Und wenn Sie sagen, ich möchte mal mietfrei wohnen, hier ist Ihre Chance. Zurück beim Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga an diesem Montagabend, immer 21.45 Uhr und heute mit Starbesetzung. Peter Neururer ist da, Ruven Schröder ist da, der Sportdirektor des FC Schalke und Aaron Hunt ist da. Der Mann hat lange für Werder gespielt, 10 Jahre und 6 Jahre für den HSV und aktuell spielt er gar nicht. Und wir fragen uns, ist die Karriere schon vorbei, wenn wir hier alte Bilder sehen? Das war ja bislang schon eine tolle Karriere, aber jetzt vorbei?
Ich hoffe noch nicht. Der Plan ist eigentlich, dass ich schon noch 1-2 Jahre gerne spielen möchte, weil ich mich auch noch fit fühle und richtig Bock auf Fußball habe. Ich halte mich nach wie vor fit und mal schauen, ob da noch was kommt, ob da noch was passiert.
35 Jahre, wenn man hier die Bilder sieht aus der Bremer Zeit und jetzt auch aus der Hamburger Zeit, wo hängt das Herz mehr?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ein bisschen unfair auch für mich zu beantworten, weil ja.
Willkommen im Berufsleben.
Ich bin in Bremen aufgewachsen, war dort im Internat, habe dort meine ersten Schritte als Profi gemacht, habe dem Verein unglaublich viel zu verdanken. Beim HSV war es ein bisschen anders. Ich habe dort 6 Jahre gespielt, bin dort abgestiegen. Gab es natürlich auch viele Enttäuschungen, aber ich habe unglaublich gerne auch für diesen Verein gespielt. Von daher ist die Frage für mich schwierig zu beantworten.
35 Jahre, wenn man Simon Terodde jetzt mit 33 sieht, klar, mit Ronaldo und Co. muss man jetzt alterstechnisch vielleicht nicht vergleichen, aber ist das eigentlich dann auch, wo man vielleicht sagt, Mensch, dann reicht es jetzt, gerade wenn man draußen ist, oder eben eigentlich noch eine Chance wahrnehmen und weitermachen, wenn man so viel Erfahrung ja auch hat, über 300 Bundesligaspiele, das ist eine Menge.
Ja, also Aaron entscheidet das selber, weil ich finde, er ist einfach so ein erfahrener Spieler, eine tolle Karriere und die ist noch nicht vorbei. Und das, ich glaube, man kriegt vielleicht auch ein Gefühl dafür, macht der Körper das mit, und wenn Aaron sagt, er will weiter kicken, dann sehe ich da überhaupt keine Probleme drin, weil ich meine, die Karriere und auch wie er gespielt hat, ne, er hat wirklich sehr, sehr schlau gespielt, ein ganz toller, kreativer Spieler mit einem super linken Fuß, man hat nur ansatzweise mal ein paar Tore gesehen, aber man hat seinen Weg ja nun auch als Außenstehender auch verfolgt und die Art und Weise, wie er gekickt hat, auch für die Gruppe, aber immer den Unterschied auch ausmachen, und ich finde, von daher würden wir uns alle wünschen, dass es für Aaron einfach weitergeht, und ich finde, wenn er das hat und so klar ist, dann kann man ihn dabei nur unterstützen.
Zweimal Pokalsieger auch, aber das heißt fitnessmäßig, der TÜV-Siegel würde draufkommen.
Ja, auf jeden Fall. Ich trainiere jeden Tag zweimal. Einmal auf dem Platz, einmal im Fitnessstudio. Und von daher ist Mannschaftstraining natürlich noch ein bisschen was anderes, aber ich fühle mich fit, um sagen zu können, dass ich jederzeit einsteigen könnte. Ja.
Ja, Peter, was wäre dein Rat?
Zum Mannschaftstraining kann ich dich gerne einladen. Ich werde mit unserem Trainer sprechen. Wuppertaler SV ist im Augenblick auf dem Weg, in der Regionalliga richtig für Furore zu sorgen. Wenn du bereit wärst, in solche tieferen Klassen zu kommen, zu einem aufstrebenden Verein, also die Tür ist sofort auf.
Tja, im Winter wäre viele Türen nochmal auf. Also, um es abzuschließen, eher zweite Liga, eher tatsächlich auch unterklassige Liga oder Ausland?
Ich habe ja immer gesagt, dass ich schon ganz gerne mal ins Ausland wechseln würde, weil ich diese Erfahrung einfach auch noch nicht gemacht habe. Aber letztendlich ist es auch so, ich werde mir das nicht aussuchen können. So wie es jetzt im Moment gelaufen ist, da verschließe ich auch nicht die Augen vor. Von daher bin ich da eigentlich offen für alles.
Das heißt aber, wenn bis zum Winter nichts passiert ist, dann ist vorbei?
Ja, der Plan ist jetzt, dass ich mich nicht jetzt über ein Jahr selbstständig fit halte. Dann werde ich auch irgendwann die Entscheidung für mich und für meine Familie treffen, um dann sagen zu können, dass dass jetzt Schluss ist. Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit für meine Familie dann auch. Und dann soll es so sein. Dann habe ich eine tolle Karriere gehabt. Natürlich auch dankbar dafür, dass ich viele, viele schöne Sachen erleben durfte. Und wie gesagt, aber diesen Gedanken will ich noch ein bisschen nach hinten schieben.
Ja gut, dann gucken wir auf die Aktualität und schauen auf den Tabellenführer der zweiten Bundesliga. Und das ist tatsächlich seit diesem Wochenende der FC St. Pauli. Also aus seiner Stadt, wo er nach wie vor wohnt, aber eben nicht der HSV, sondern St. Pauli. Und wenn wir mal in Jubelbilder reinschauen, dann kann man sich vorstellen, wie derzeit wirklich die Euphorie groß ist beim FC St. Pauli. Auch ein Heimspiel gehabt. Man ist auch Jahrgangsbester. Also die haben schon eine tolle Rückrunde gespielt. Und jetzt nach 9 Spieltagen sind sie Erster. Also keine Momentaufnahme. Alexander Schmidt zum Beispiel, der Trainer von Dynamo Dresden, hat gestern gesagt, für mich läuft die Frage nach dem Aufstieg in diesem Jahr definitiv über den FC St. Pauli. Gehen Sie damit?
Auf jeden Fall. Also St. Pauli hat jetzt schon wirklich den Stempel draufgesetzt, auch über das ganze Jahr. Art und Weise, wie sie spielen, haben auch eine gute Mischung in der Gruppe. Man sieht, es ist ein absolutes Team. Wer Millerntor schon mal gespielt hat, weiß, was da für eine Euphorie herrscht. Und von daher ist St. Pauli absolut ein Aufstiegsmitfavorit und machen tolle Arbeit. Timo Schulz macht einen ganz, ganz tollen Job. Und wie gesagt, kann man sich nur darüber freuen, auch als Außenstehender, auch als Mitkonkurrent für gewisse Regionen. Also ganz, ganz klar, also St. Pauli ist mit zu rechnen.
Was er dazu sagt, hören wir auch gleich. Aber wir gucken mal ein paar Bilder über die aktuelle Situation der Hamburger.
Nicht der HSV, nicht Werder Bremen. Nein, auch nicht Schalke 04 grüßt in der zweiten Liga von ganz oben. Seit gestern ist der FC St. Pauli neuer Tabellenführer.
Ich kann ja auch die Tabelle lesen. Also ich sehe auch, dass wir Spitzenreiter sind. Und um die Frage zu beantworten, es fühlt sich sehr gut an.
Gut, scheinbar noch nicht gut genug für Trainer Timo Schulz. Dabei verdient seine Mannschaft schon jetzt das Prädikat Erstligareif. Das neue St. Pauli ist nicht nur traditionell kämpferisch stark, sondern macht auch spielerisch richtig Spaß. Das beste Beispiel lieferte der Kiez-Club gestern schon nach nicht mal 60 Sekunden. Tiki-Taka im deutschen Takatuka-Land des Fußballs. St. Pauli hat sich verändert. Statt Überschwang mehr Tatendrang.
Damit meine ich überhaupt nicht, auf die Euphoriebremse zu treten. Im Gegenteil, ich bin Freund von Euphorie. Ich mag niemandem das Träumen verbieten, solange er das Arbeiten nicht vergisst.
Schulz weiß, von was er spricht, war als Spieler einer der größten Arbeiter und wurde als Trainer in der letzten Saison auch schnell zur verbalen Grätsche gezwungen. Ende Dezember stand St. Pauli nach einem 0:3 gegen Düsseldorf auf Rang 17 mit 8 Punkten aus 13 Spielen.
Eins ist klar. So wie es jetzt in den letzten Wochen abgelaufen ist, so kann es nicht weitergehen. Und uns ist allen klar, nicht nur durch den Blick auf die Tabelle, sondern auch durch die letzten Spiele, dass sich einiges ändern muss. Und das werden wir angehen.
Mission erfüllt. St. Pauli hielt an Vereinsurgestein Schulz fest und wurde dafür belohnt. Der 44-Jährige hat die Emotionen schrittweise ans Millerntor zurückgebracht und dem Team ein spielerisches Upgrade verpasst. Nicht nur der Sieg gestern, sondern auch der 3:2-Erfolg am dritten Spieltag gegen den HSV bewies eindrucksvoll, dass St. Pauli wieder mehr ist als nur Kult.
Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit ein begeisterndes Spiel gezeigt, mit wahnsinnig viel Spielfreude, wirklich den Gegner permanent unter Druck gesetzt.
Die Uhr tickt in Hamburg, nur diesmal nicht beim HSV. St. Pauli hat gute Chancen, nach 11 Jahren wieder die Bundesliga aufzumischen. So wie an diesem magischen Abend 2002. Als man gegen die Bayern zum Weltpokalsieger Besieger wurde.
Ein großer Name, eine große Tradition und eine große Euphorie. Wenn man in Hamburg nach wie vor wohnt, gönnt man das als, darf man das überhaupt sagen, als Ex-HSVer St. Pauli den Aufstieg zu gönnen?
Wenn sie mit dem HSV aufsteigen, dann vielleicht. Ansonsten ist es natürlich als Ex-HSV-Spieler, Worst case, falls St. Pauli aufsteigen sollte und der HSV es nicht schafft, ich glaube, dann schmerzt den Fans das Herz, glaube ich, dann nochmal doppelt.
Was machen die aktuell richtig? Weil wenn wir mal aufs erste Tor schauen, das war ja schon nach wenigen Sekunden und das war ein wirklich toller Treffer, kann man da fast ein bisschen neidisch sein, weil offensichtlich ja mit nicht den ganz großen Fußballnamen, aber ein Team mittlerweile da zusammenkickt, das einfach tollen Fußball auch zelebriert.
Ja, da brauchen wir nicht neidisch sein. Und ich glaube, man darf jetzt auch nicht St. Pauli jetzt ein bisschen darstellen, als ob das alles Nobodies sind. Ne? Da haben schon auch gestandene Spieler drin. Da vergisst man immer so ganz gerne. Und da sind wir nicht neidisch. Einfach, wir sagen, sehr gute Leistung St. Pauli. Und genauso kämpferisch sind wir dann auch, wenn wir gegen St. Pauli spielen, wollen wir das Spiel auch gewinnen. Mhm. So, das ist ganz normaler Konkurrenzkampf. Aber wir dürfen jetzt auch nicht anfangen und sagen, dass St. Pauli jetzt völlig überraschend da oben steht. Sondern die haben auch genau den Anspruch, erfolgreichen Fußball zu spielen. Ist eine ganz, ganz klare Mannschaft, die Erfolg haben will. Da sind alle ehrgeizig und von daher sind wir nicht neidisch. Anerkennt, klar, aber wir spielen ja noch gegeneinander. Wie gesagt, das ist dann auch ein Konkurrent, ganz, ganz klar. Aber wie gesagt, haben auch schon viele gestandene Spieler drin, die auch ihre eigenen Ziele auch haben. Und von daher ist es für mich jetzt nichts Besonderes, dass St. Pauli oben steht, weil sie einfach einen guten Job machen.
Ein Mann, der bei Schalke gespielt hat, da sehen wir, Guido Burgstahler, ist ja auch so ein Rückgrat in der Offensive, spielt da seit Jahren wirklich mittlerweile konstant gut. Ist er eben auch einer, der diese Euphorie weitertragen kann, weil er einfach die Qualität und auch die Erfahrung hat aus dem Oberhaus?
Erstmal die Qualität, das ist das Wichtigste, die Erfahrung, die kommt noch mit dazu. Und dann verkörpert er den Fußball, wie vor Jahren in St. Pauli eigentlich immer wieder gepredigt. Der typische Stürmer, der weiß, wo das Tor steht, der geradlinig ist, der immer vorweg geht. Das hat er bei Schalke 04 auch gemacht.
Da gab es den Elfmeter, das Ganze war in der 73.
Ja, die macht er dann natürlich auch noch rein. Aber ich war überrascht oder bin immer noch davon überrascht, wie St. Pauli diesen Weg genommen hat, aus den Abstiegsgefilden. Sich herausgearbeitet mit einigen Leihspielern, die sie dann abgeben mussten. Mhm. Ne? Und dass sie trotzdem auf dieser wahnsinnigen Welle weitergeschwommen sind und jetzt im Augenblick konstant gute fußballerische Leistung, Enthusiasmus und Leidenschaft war immer bei St. Pauli Pflicht. Aber dazu kommt gute fußballerische Leistung, die jetzt abgerufen wird, kontinuierlich abgerufen wird, ohne die Leihspieler, die im letzten Jahr noch mit Sorge getragen haben, dass man überhaupt die Liga erhält. Von daher ziehe ich den Hut vor. Und die Art und Weise, wie der Trainer die ganze Situation moderiert, finde ich großartig. Also da kann ich wirklich nur einen Hut vorziehen.
Ja, Timo Schulz wirklich, ja, die Achse momentan auf der Trainerbank, der für erfolgreichen Fußball sorgt. Ist vielleicht auch so, wenn man so sich in die Spieler versucht, da hineinzuversetzen, beim HSV musste man immer aufsteigen, hatte einen ganz anderen Druck. Und bei St. Pauli kann man sagen, ja, wenn es klappt, wäre super, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
Ja, es ist sicherlich auch ein Vorteil für St. Pauli. Wobei ich das jetzt auch nicht schmälern will, ihre Leistung. Also sie stehen völlig zu Recht da oben auf den ersten Platz. Und wenn man sich die Spiele anguckt, macht es auch Spaß zuzugucken. Sie spielen mit einer gewissen Leichtigkeit, gerade vorne die beiden, Kéré und Burgstaller, glaube ich, machen das im Moment richtig, richtig gut. Und darüber hinaus haben sie, glaube ich, auch eine Mannschaft jetzt, die auch so ein bisschen zocken will, auch das sehr gut macht, wenn man sie lässt. Und von daher haben sie da, glaube ich, in den letzten Jahren auch richtig gute Arbeit gemacht. Gerade auch mit dem Trainer, der immer unaufgeregt wirkt, viele richtige Entscheidungen auch trifft, passt das im Moment super zusammen. Und sie haben auch letztes Jahr eine überragende Rückrunde gespielt. Also von daher ist das alles kein Zufall, dass sie da jetzt ganz oben stehen. Und wer sie da jetzt nicht auf dem Zettel hatte, es werden sicherlich nicht wenige gewesen sein, die das gesagt haben, dass St. Pauli auch oben mitspielen wird.
Das 3-0 gucken wir uns auch noch an. Und wir stellen ja fest, wenn man auch mal auf diese drei großen Namen schaut, Oke Göttlich, der Präsident, war ja vor wenigen Wochen auch hier, Andreas Bornemann und eben der Trainer. Ist das eben auch eine Möglichkeit, in Ruhe zu arbeiten, die man vielleicht gerade bei eben HSV, Werder oder eben auch bei Schalke in den letzten Jahren nicht hatte, dass da was entstanden ist, auch hinter der Mannschaft, das offensichtlich gut harmoniert?
Auf jeden Fall kann man so sagen, sicherlich nicht so viel Druck wie bei einem ganz, ganz großen Verein. Auf der anderen Seite, auch da, St. Pauli will auch erfolgreichen Fußball spielen. Und wenn da die Erfolge nicht kommen, wird da der Druck auch kommen. Aber muss man wirklich anerkennen und wie auch Andreas Bornemann auch nochmal zu erwähnen, nicht nur Timo Schulz, auch Andreas Bornemann, hervorragende Kaderplanung, muss man sagen. Peter Nora hat es eben gesagt, letztes Jahr mit Mamouche und auch Salazar, zwei Säulen eigentlich aus dem Leihgeschäft, die haben aber sehr, sehr gute Leistung gezeigt, wieder ersetzt worden, gut clever zusammengestellt, bringen auch dann den einen oder anderen Jungen, der jetzt zum Schluss das Tor auch geschossen hat, auch rein, geben auch dann das Vertrauen.
Beifuß war das.
Genau, dann da wächst einiges zusammen und wie gesagt, es ist ja belebend für die Liga. Nochmal, wenn wir gute Mannschaften haben, die erfolgreichen Fußball spielen, attraktiven Fußball spielen, dann ist doch wunderbar, dann möchte man doch als Verfolger dann denen auch ein Beinchen stellen. So sehe ich das halt immer. Und selber für sich den Ansporn zu haben. Und wie gesagt, nochmal Kompliment nach St. Pauli.
Und tatsächlich, früher war das ja immer so eine Truppe in der Bundesliga, die wirklich ja als wilder Haufen dann die Bayern geschlagen hat, Weltpokal, Sieger, Besieger. Also das war auch so ein bisschen Kult. Mittlerweile ist St. Pauli, würde ich sagen, seriös auf der einen Seite geworden, aber hat trotzdem diesen Markenkern, dass sie eben anders sind als viele andere Vereine behalten. Gehst du da auch in die
Richtung? Komplett behalten, gehe ich 100% in diese Richtung, aber St. Pauli ist kein Widerspruch, hat es natürlich wesentlich einfacher als Schalke 04, Werder Bremen, HSV. Jetzt reden wir nicht von der Erwartungshaltung, Ruf sagt zu Recht, die wollen alle erfolgreich Fußball spielen, aber St. Pauli konnte man auf dem letzten Jahr angefangen irgendwo verfolgen, dass man was aufbauen will. Schalke 04 zum Beispiel musste umtauschen, ne? Die komplette Mannschaft, den kompletten Kader ändern, dass die Denkweise ändern. Schalke 04 und der Absteiger sowieso, Werder Bremen und alle, die abgestiegen sind, die haben in den letzten Jahren der Bundesliga-Zugehörigkeit grundsätzlich nur gegen den Ball gespielt. Gegen den Ball gespielt, verteidigt, und aber müssen jetzt plötzlich umdenken. Mit komplett neuem Personal müssen sie jetzt als die großen Favoriten natürlich mit dem Ball arbeiten und müssen nach vorne spielen. Und das war bei St. Pauli anders. Sie haben punktuell Leute eingesetzt bzw. ausgetauscht, ja, haben damit die Mannschaft erstmal stabilisiert und dann daraufhin aufbauend verstärkt. Und von daher ist der Weg linearer und einfacher nachzuvollziehen als bei Vereinen, die aus der Bundesliga gerade abgestiegen sind.
Glaubst du, sie packen es?
Ich bin davon überzeugt, es gibt ja immer eine Mannschaft, mit der man dann nicht unbedingt gerechnet hat. Fachleute natürlich, zu denen ich mich nicht zugehörig fühle, haben damit gerechnet, das ist selbstverständlich. Jetzt dann, aber ich glaube, St. Pauli wird bis zum Ende ein ganz gewaltiges Wort mitsprechen um den Aufstieg.
Tja, und wir werden sie zeigen am Donnerstag. Dann sind sie zu Gast nämlich auf Sport 1 und zwar live. Denn das Eröffnungsspiel des neuen Stadions in Freiburg steht an. Ab 17.45 Uhr Donnerstag Freiburg gegen den FC St. Pauli. Da kann man quasi schon merken, Mensch, wie nah sind sie an einem Spitzenteam ja der Fußball-Bundesliga. Denn auch Freiburg überrascht ja im Oberhaus. Vielleicht Schlusswort nochmal von Aaron Hunt aus Hamburger Sicht. Was ist bei St. Pauli in dieser Mannschaft? Ich meine, wahrscheinlich gibt es ja auch Verbindungen durchaus in den Kader. Wie viel Euphorie lassen die intern zu?
Das weiß ich gar nicht. Also ich habe da jetzt nicht so viel Verbindung zu den Spielern oder eigentlich keine.
Da durfte man nicht haben oder hat sich nicht ergeben?
Hat sich nicht ergeben, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube aber schon, dass sie innerhalb der Mannschaft euphorisiert sind. Klar, wenn man jetzt nach 9 Spieltagen Erster ist in der Liga. Und sie wissen ja auch, was sie können. Sie haben letztes Jahr eine überragende Rückrunde gespielt, haben das Derby gewonnen gegen den HSV, völlig verdient gewonnen, haben da teilweise...
Wiederholt mal, muss man sagen. Sie haben auch einige Niederlagen einstecken müssen.
Ja, genau, leider. Sie haben da teilweise tollen Fußball gespielt gegen den HSV und Ja, da hat man, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, dass sie sich nicht hinter irgendeiner Mannschaft verstecken muss von der Qualität her. Sie haben mindestens ähnliche Qualität wie der HSV, gerade im Mittelfeld, in dem Spiel gehabt. Und von daher, ja, wie Peter das gesagt hat, sie werden auf jeden Fall für mich um den Aufstieg mitspielen bis zum Ende.
Tja, und zwei Wochen sind sie jetzt auf jeden Fall Tabellenführer durch die Länderspielpause. Wir gehen 100 Kilometer weiter im Norden, und zwar zu Werder Bremen. Auch eine verrückte Saison. Gerade erst vor wenigen Wochen, muss man ja sagen, die Niederlage zu Hause gegen den HSV. Jetzt aber ein klarer 3:0-Erfolg. Und wenn wir da mal in die Tore reinschauen, durch Friedl in der 50. Minute, das war ein großer Anfang für ein Spiel, dass Werder jetzt so wieder auf Kurs bringt. Man ist, wie auch Schalke, wie der HSV, wieder dran an den Aufstiegsrängen. Was ist das wahre Gesicht dieser Mannschaft, die sich ja auch, ähnlich wie bei Schalke, durch unglaublich viele Transfers jetzt erstmal finden musste?
Ich glaube, das wahre Gesicht dieser Mannschaft erkennt man erst in der Rückrunde. Einige Neuigkeiten. Friedl, der jetzt plötzlich hier das Entscheidende, den Führungstreffer macht.
Genau, hier sehen wir ihn nochmal.
Der plötzlich das Herz zeigt zum Publikum, der kurz, vor kurzer Zeit sich noch raus klagen oder streiken wollte Richtung Union Berlin. Gut, ein junger Spieler, der kann Fehler machen, hat er einen gemacht, aber das muss er sein lassen. Mit dem Herzchen zeigen, er soll Tore sprechen lassen für sich und soll Leistung sprechen lassen.
Meinst du, die Glaubwürdigkeit ist da nicht gegeben?
Die werde ich unbedingt gegeben. Die soll man sich wieder erspielen oder erarbeiten. Ne? Aber ich glaube, das Gesicht von Werder Bremen wird man erst in der Rückrunde sehen. Eine Mannschaft, die mit Sicherheit von der Qualität her, von den einzelnen Spielern ausgehend, jetzt durchaus auch den Schritt ganz weit wieder nach oben machen kann. Aber das muss sich erst zeigen. Die Anfangsphase war unglaublich schwer. Der Trainer war im Prinzip die ärmste Sau überhaupt. Der wusste im Prinzip heute nicht, mit wem er morgen trainieren kann. Die hatten einen riesen Umbruch gezwungenermaßen. Sie müssten auch Verkäufe vorweisen, ansonsten Punktabzüge durch die DFL und so weiter und so weiter. Und von daher, die Situation ist jetzt bereinigt. Jetzt hat man einen Kader. Bittencourt wird, glaube ich, wieder zurückkommen in der nächsten Zeit. Also nochmal eine kleine Verstärkung, wenn er die zweite Liga annimmt, was ja nicht ganz so einfach ist. Aber ich glaube, dass Werder Bremen auf den einzelnen Positionen auch mit Alternativmöglichkeiten Potenzial genug hat, wenn die Mannschaft ihr Gesicht zeigt, um auch oben dabei zu sein.
Wir gucken mal auf das 2:0 durch Duxch, der ja vielleicht so ein bisschen der Königstransfer war, auch spät erst gekommen. War das einer, wo man auch als Konkurrent sagen kann, da hat Werder auf dem Transfermarkt nochmal richtig gut zugeschlagen, auch wenn es die Hannoveraner geärgert hat, aber das könnte der Königstransfer der Saison sein? Ähnlich wie Terodde bei euch?
Ja, Marvin Duxch ist ein absoluter Torjäger. Ich glaube, der weiß genau, auch hier in diesem Falle, wo die Kiste steht, kriegt den Ball mit hoher Geschwindigkeit, erster Kontakt sitzt, wunderbar, sieht, dass der Torwart falsch steht und von da macht dann rein. Ein sehr, sehr wichtiger Transfer für Werder. Das war auch in so einer Phase, wo so ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel war, auch von wegen Verkäufe gemacht, ja, wo sind Verstärkungen. Und man muss natürlich auch sagen, aufgrund der Transfersumme, die auch gezahlt worden ist, ja, wie gesagt, war es auch klar, dass es der Königstransfer auch ist. Verstärkt Werder Bremen und ganz klar auch für ihre Ziele. Und man sieht aber auch da, wie die zweite Liga dann auch tickt. Davor die Woche verlierst du in Dresden, da war der Druck schon wieder richtig drauf, da wurde schon wieder so ein bisschen abmoderiert. Was ist mit Werder? So, und jetzt gewinnen sie 3:0 gegen Heidenheim, was auch ein enges Spiel war, aber dann klar zum Ende. Und jetzt geht es wieder in eine andere Richtung. Das müssen wir als Verantwortliche halt immer wieder auch versuchen, ins Lot zu bekommen. Diese Schwankungen, die du hast, und das musst du auch wieder moderieren. Das ist das auch zum Thema St. Pauli nochmal. Sie werden auch wissen, wenn sie mal ein Spiel verlieren, dass sie trotzdem stark bleiben. Und Werder weiß auch mit ihrer Qualität im Kader, dass sie einfach auch eine hohe Möglichkeit haben, Spiele zu gewinnen. Und der Anspruch auch, dass es nach oben geht. Also von daher, wir können uns einfach auf eine geile Saison einfach freuen. Da werden wir noch viele, viele Dinge zu besprechen haben.
Tja, Frank Baumann muss das Ganze moderieren, hat auch mächtig einen auf die Nuss gekriegt über viele Wochen. Aber eben, es findet sich so langsam zumindest in Ansätzen. Werder sagt selber, es wird kein Wiederaufstieg, sondern ein Wiederaufbau in dieser Saison geben. Glaubt man den Bremern das?
Der Frank wird wissen, was er sagt. Also wie gesagt, nochmal, jeder muss für sich selber schauen. Aber es ist ja auch so, dass sie intern ihre Dinge dann auch besprechen. Und ich glaube, jeder, was ich eben gesagt habe, diese Schwankungen, die man auch hat, und diese Moderation muss man für sich ja dann auch finden. Ich meine, es ist ja klar, dass da jeder für sich einfach die Marschrichtung ausgibt. Und wie gesagt, ich glaube, wer für Werder Bremen arbeitet, der wird Ambitionen haben. Und die können ja nicht Platz 8 bis 10 sein.
Nee, 10 Jahre hat der Mann übrigens bei Werder Bremen gespielt. Wir schauen mal in das 3:0 rein. Aaron Hunt, Werder Bremen, Ihr Ex-Verein. Was trauen Sie denen zu in dieser Saison?
Ja, es ist, glaube ich, bis jetzt eine durchwachsende Saison. Jetzt mit der Derby-Niederlage gegen den HSV. Oder jetzt auch, wie Rufen gesagt hat, in Dresden haben sie relativ deutlich verloren. Ja, ist so ein bisschen Wundertüte im Moment, was da rauskommt. Man kann es nicht so richtig einschätzen. Und ich glaube, das wird auch noch seine Zeit brauchen, bis sie sich so richtig finden, bis sie das System oder die Spielweise von Markus Anfang vielleicht auch alle verinnerlichen. Viele Spieler sind relativ spät dazugekommen. Man hatte, glaube ich, auch ewig gewartet, bis sie dann Dux bekommen haben oder den Außenstürmer noch. Und von daher.
Weiser hat dann auch ja noch spät geholt.
Weiser ist noch relativ spät gekommen. Und jetzt ist Toprak verletzt. Ich glaube, wenn er wieder fit ist und zurück ist, ist es schon eine große Stütze für die Mannschaft. Ich glaube, hinten und vorne sind sie relativ gut besetzt. Ich finde auch, dass wenn Füllkrug wieder ein Tor machen sollte, irgendwann in naher Zukunft, dass sie dann auch ein gutes Sturmduo haben mit Füllkrug und Dux. Und Baustelle ist vielleicht ein bisschen so das Mittelfeld. Aber sie haben auch absolut einen Kader, der um einen Aufstieg spielen kann.
Was Markus Anfang zur aktuellen Situation, also der Trainer vom SV Werder Bremen, sagt, das hören wir uns mal.
Insgesamt haben wir in der ersten Halbzeit dann 8 Standardsituationen und sind nicht wirklich so gefährlich und waren aber trotz alledem im Spiel drin. Es war jetzt auch nicht so, dass wir unterlegen waren. Ich glaube, das war schon auf Augenhöhe, das Spiel. Und zweite Halbzeit kommen wir raus und dann machen wir mit einer Standard, machen wir das Tor und irgendwann musst du auch mal belohnt werden. Heute hatten wir dann das Quäntchen noch auf unserer Seite, dass wir dann auch diese Situation gezogen haben. Und dann machen wir direkt den Doppelschlag, weil wir draufbleiben und nutzen den Fehler aus.
Und damit gewinnt am Ende Werder Bremen. Nun war auch eine große Euphorie im Weserstadion, 30.000 wieder da. Inwieweit kann das all diesen großen Vereinen wie Hamburg, wie Schalke oder auch Werder in dieser Saison, in dieser Übergangsphase in der Corona-Pandemie helfen, dass jetzt die Fans wieder da sind und dann ja diesen Verein auch wieder tragen können bei den großen Zielen?
Es kann unglaublich positiv wirken. Zuschauer-Einfluss auf die Leistung der Mannschaft ist immens hoch, gerade bei diesen Vereinen, die gerade angesprochen wurden. Es kann natürlich bei Misserfolg eine richtig große Belastung werden, auch keine Frage. Denn Vereine mit diesem Anspruch haben enthusiastische Fans, überhaupt keine Frage, die zu ihren Mannschaften auch stehen, aber die Neigung geht ganz schnell bei längeren Phasen des Misserfolges auch ganz schnell in die andere Richtung. Von daher, Segen und Fluch, in erster Linie bei uns auf Schalke zum Beispiel, sehe ich diese Zuschauer als Segen an. Denn leidensfähiger kann man gar nicht sein als der Fan.
Aber umgekehrt natürlich auch sehr kritisch. Man hat das gesehen im Abstiegsjahr. Klar, da gab es keine Zuschauer im Stadion, aber
da gab es noch keine
Emotionen halt raus.
Aber ich glaube, dass das Ganze, was da auf Schalke im letzten Jahr abgelaufen ist, im Sinne des Abstiegs oder während der Phase des Abstiegs, wäre mit Zuschauern in dieser Form nicht abgelaufen. Mit Sicherheit nicht, denn die Einflussnahme der Fans auf Schalke, die ist unglaublich groß. Ich habe darüber eine Diplomarbeit geschrieben, nicht über die Fans von Schalke 04, sondern über die Einflussnahme der Zuschauer in Bezug auf Verhalten der Spieler, in Bezug auf Leistungsbeeinflussung, in Bezug auf Abwicklung von einigen Dingen, ist größer, als man überhaupt glaubt. Also die liegt teilweise zur Leistungsmaximierung bis zu 20% unterschiedlich. Ja, also das positive Verhalten der Fans in Bezug auf negative Verhalten der Fans. Also das ist bei den Traditionsvereinen ganz, ganz, ganz eklatant.
Ja, genau, diese drei Traditionsvereine, die großen Namen quasi, mit Werder, Schalke und HSV haben wir so ein bisschen besprochen, aus der eigenen Sicht. Wer steht über wem so in den Erwartungen, also in dieser Saison? Wer wird von den dreien quasi erster einlaufen, jetzt nur in diesem internen Fight mal? Wen sehen Sie als stärkstes und wer hat am meisten Probleme?
Oh, das ist sehr schwierig, weil wir eigentlich noch relativ früh in der Saison sind. Ich glaube, Schalke hat's gut gemacht. Sie haben, glaube ich, einen schwierigen Start gehabt mit den angesprochenen Themen, mit den ganzen Transfers. Mit dem verlorenen Auftaktspiel haben sie sich aber irgendwie ein bisschen gefangen, haben relativ konstant Punkte geholt und haben sich jetzt so ein bisschen oben wieder rangeschlichen und haben sich da so ein bisschen festgesetzt für den Moment jetzt. Bei HSV und bei Werder Bremen ist es so, man weiß es noch nicht so genau, man kriegt Woche für Woche
irgendwie
ja, was anderes. Jetzt am Wochenende war es natürlich ein deutlicher Rückschritt aus HSV-Sicht, das Spiel. Und von daher ist es, glaube ich, unglaublich schwierig, das einzuschätzen jetzt gerade bei diesem Verein. Ich finde jetzt, für die Momentaufnahme wirkt Schalke da schon am stabilsten von den dreien.
Also, wir haben auch 4 Trainerentlassungen schon oder eben Trainerwechsel erlebt. Ein neuer Trainer nach dem Rücktritt von Ole Werner ist heute in Kiel vorgestellt worden. Das wird gleich ein Thema sein, aber 2 Hinweise möchte ich Ihnen noch geben. Zum einen, wenn Sie jetzt sagen, Mensch, ich möchte mir so ein Spiel mal angucken aus der zweiten oder auch aus der ersten Liga. Wir haben auf sport1.de und in der kostenlosen App alle Spiele dieser Saison rund um die Uhr mit tollen Zusammenfassungen für Sie bereitgestellt. Egal ob Schalke, Bayern oder Werder oder der HSV. Hier sehen wir nochmal das Eigentor des Jahres quasi. Können Sie sich also von unterwegs unterwegs, jederzeit angucken. Das ist neu und ich glaube, das lohnt sich. Gleich also reden wir nicht nur über Kiel, sondern auch dieses Trikot wird hoffentlich einer von Ihnen bekommen. Ich drehe es mal richtig rum und dann sehen wir, das ist Simon Terodde mit seinem Trikot. Und da haben alle schon unterschrieben. Gleich eine neue Aktion, die es hier im Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga gibt. Auch deshalb lohnt es sich, dran zu bleiben. Bis gleich. Zurück beim Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga am Montagabend. 4 Trainerwechsel gab es schon und zwar alle im Tabellenkeller. Und da ist auch Holstein Kiel mit dabei. Ole Werner allerdings wurde nicht rausgeworfen, sondern er ist selber zurückgetreten. Und heute also ist der neue Mann, Marcel Rapp, dann präsentiert worden. Die Kieler Laune ist aktuell wenig erfreulich, denn man ist nur auf Platz 15. Der Mann kommt aus Hoffenheim bzw. hat da lange gearbeitet, 42 Jahre alt. Und wir hören mal, was er heute bei seiner Antrittsrede zu sagen hatte.
Ja, reizen tut mich erst mal so, wie ich gesagt habe, so den nächsten Schritt zu gehen in meiner Trainerkarriere. Ich bin jetzt 9 Jahre Trainer, war jetzt bis zum 5. Jahr in der U19 von Hoffenheim und sehe mich schon gut vorbereitet auf diesen Schritt. Ich glaube, wie gerade erwähnt, so diese Spielidee, die Art des Fußballs passt zu mir. Ich glaube, mit den handelnden Personen habe ich auch Leute, erfahrene Leute um mich herum, die schon in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie in Anführungszeichen junge Trainer weiterentwickeln können, mitentwickeln können. Und deswegen reizt mich die Aufgabe sehr. Und es wird jetzt nicht grundsätzlich alles in Frage gestellt oder alles auf links gedreht, was bisher war. Ich glaube, was haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass die Spielidee sich ähnelt. Die wird auch so weitergeführt. Aber natürlich wird es in Nuancen Unterschiede geben. Jeder Trainer hat da seine eigenen Ideen. Und da werden wir auch an einigen Stellschrauben drehen. Und da bin ich recht zuversichtlich, dass wir gegen Ingolstadt gut gewappnet sind.
Also sicherlich noch ein recht unbekannter Name, der jetzt in Kiel Zweitliga-Luft schnuppern kann. Aber man hat ja gemerkt, an der Ostsee, da sind ja einige große Namen in den letzten Jahren aktiv gewesen. Also ist das ein gutes Sprungbrett, dieser Ort offensichtlich für Trainer, die man noch so in der Bundesliga oder in der Zweiten nicht wahrgenommen hat?
Ja, also ich glaube, als Verantwortlicher von Holstein Kiel, das Wort Sprungbrett zu hören, ist dann immer bitter. Ne? Aber es ist tatsächlich so, dass die letzten Jahre wie ich hervorragende Trainer und aber auch Sportdirektoren hervorgegeben hat. Man kann sehr, sehr gut arbeiten, sehr, sehr gut aufgestellter Verein, gute Infrastruktur mit Schneeklot und auf dem Schwenke wirklich zwei sehr, sehr erfahrene Leute, die den Verein wirklich im Herzen tragen. Und von daher kann man sich ja sehr, sehr gut entwickeln. Und wie gesagt, da gab es ja einige Beispiele an Trainern, Markus Anfang, Tim Walter, auch Ole Werner, gerade auch sehr, sehr prägend, was auch zu Holstein sehr, sehr gut gepasst hat. Und wie gesagt, man kann nur einen Hut vorziehen über die Entwicklung von Holstein Kiel.
Ja, aber die war Anfang des Jahres ja noch unglaublich euphorisch. Man hat die Bayern im Pokal geschlagen. Dann war man in der Relegation, hat gegen Köln verloren. Jetzt ist man mitten im Abstiegskampf drin. Es ist ja auch eine Notsituation, weil Ole Werner wollte nicht mehr. Wie hast du damals diese Tage mitgenommen? Weil ganz junger Trainer, 33 Jahre alt, und jetzt ist er nicht mehr da.
Ich habe gesagt, als Ole Werner den Rücktritt bekannt gegeben hat, dass es eine außergewöhnliche Maßnahme von ihm ist. Er ist nicht zurückgetreten worden, man hat ihn auch nicht genötigt. Ganz im Gegenteil, man hat versucht, ihn zu überreden, weiterzumachen. Und dieses Überreden hätte aber nichts gebracht, eingehend, dass er sich möglicherweise nicht imstande gesehen hat, nach den Erfolgen, unglaublichen Erfolgen, die er mit Kiel hatte, auch dieses Ausscheiden hört sich ja wirklich dekadent an, aber das war ein Erfolg, gegen den 1. FC Köln solche Spiele abgeliefert zu haben.
In der Relegation jetzt,
ja. In der Relegation, ganz genau. Und dazu erkennen und die Einsicht zu haben, ich kann diesem Verein nichts mehr geben, ich bin leer und möchte den Weg freimachen für diesen Verein, damit der Verein wieder in normale Gefilde gerät. Wobei die Schuld von ihm war mit Sicherheit die seinige nicht, dass Kiel in diese Situation geraten ist. Man hat die sehr wichtige Spiele abgegeben. Das konnte man nicht kompensieren, hat die Aufstiegs- oder die Fast-Aufstiegs-Euphorie mitgenommen in die neue Saison und ist dann schlecht gestartet. Dass er da zurückgetreten ist, also da ziehe ich den Hut vor, charakterlich überragend, hat eine ganze Menge für den Stand der Fußballtrainer gemacht in Deutschland. Und ich bin mir 100% sicher, dass wir ihn, Ole Werner, bald wieder im bezahlten Fußball sehen werden.
Tja, aber die Frage ist halt, was geht mit dem neuen Trainer in dieser Saison für Holstein Kiel? Weil, wie erwähnt, momentan ist man mitten unten drin, hat auch, wir haben gerade die Bilder gesehen, am Wochenende wieder verloren. Und hat, natürlich ist es auch einer dieser Nordvereine, es wimmelt ja auch quasi von Zweitligisten da oben mit St. Pauli, HSV, Werder, Hannover und eben auch Kiel. Sie haben da auch gespielt. Was macht das Besondere aus von Holstein?
Ja, ich glaube, jetzt über die letzten Jahre haben sie mit Ole Werner einen Trainer gehabt, der sehr guten Fußball erstmal spielen lassen hat.
Kennen Sie den neuen Trainer?
Nee, persönlich kenne ich ihn nicht. Ja. Und ja, sie hatten auch interessante Spieler, wie Peter das gerade gesagt hat, haben sie aber, glaube ich, ihre entscheidenden Spieler, die für ihr Spiel gestanden sind, haben sie verloren. Mhm. Und das ist dann, glaube ich, für so einen Verein wie Kiel nicht einfach aufzufangen. Haben sich dann Spieler geholt, die vielleicht jetzt noch nicht auf Anhieb funktionieren und wo es vielleicht noch ein bisschen stottert. Und ja, haben eigentlich in den Spielen auch immer ihre Chancen, aber können die Spieler dann halt leider nicht aus Kiel-Sicht für sich entscheiden. Und von daher sind sie jetzt da unten reingerutscht. Und das wird, glaube ich, jetzt über die Saison wird es auch, glaube ich, nicht so einfach, da jetzt mal wieder rauszukommen.
Aber es war tatsächlich ein spannendes Jahr. Die haben Anfang des Jahres, Willi Lemke saß vor 3-4 Wochen hier, hat sich nochmal bedankt quasi bei Holstein Kiel, weil sie die Bayern halt im Pokal geschlagen haben und damit mal so einen Magic-Moment-Abend irgendwie vielen Fußballfans geschenkt haben, die eben auch mal kleine Vereine siegen sehen wollen. Dann eben diese Relegation. Inwieweit kann das aber natürlich zwischen den Ohren schon ein ganz, ganz schwieriger Moment sein? Ist nicht ein Abstieg, wie jetzt bei Schalke oder eben auch beim HSV 1. Aber natürlich ist das ein großes Ziel, was eben nicht erreicht wurde. Ist es dann vielleicht auch ein Stück weit normal, dass man erstmal lange wieder braucht, um dann den Alltag zweite Liga anzunehmen?
Ja, der Aufstieg in die Bundesliga wäre was ganz, ganz Besonderes gewesen. Also da muss man den Hut davor ziehen, dass Holstein Kiel in die Situation gekommen sind und wie sie es dann auch gemacht haben. Und leider dann quasi im letzten Spiel gegen 1. FC Köln dann daheim haben sie, glaube ich, dann 5-1 verloren im entscheidenden Spiel. Und trotzdem war das eine unglaubliche Leistung. Auf der anderen Seite ist man in Kiel sehr, sehr, sehr bodenständig und sehr sachlich. Man weiß, was man kann und was man auch nicht kann. Und von daher werden sie jetzt auch wieder ihren Weg auch finden. Und ich bin da fest von überzeugt, dass Holstein Kiel weiter in der zweiten Bundesliga spielen wird. Sie werden ihre Spiele auch wieder für sich auch entscheiden, denn da steckt auch so viel drin. Ja, viel Herzblut, aber auch viel Inhalt. Und ich drücke natürlich auch dem Verein fest die Daumen.
Sein Arbeitgeber möchte gerne irgendwann mal auch mal wieder in der Bundesliga spielen und vielleicht dann ja auch noch mit Simon Terodde. Wir haben ja ein Trikot, denn das ist neu in unserer Suche. Wir haben einen tollen Partner und der bietet folgende Aktion an. Sport 1 und Truck Scout 24 T-Shirt Charity. Alles ein bisschen komplizierter Name, aber eben eine tolle Aktion. Denn immer unser Stargast, in dem Fall Ruven Schröder, bringt ein Trikot mit. In dem Fall sogar von allen unterschrieben. Und wir werden das Ganze zugunsten der Deutschen Sporthilfe dann auch versteigern. Wir werden unten einblenden, wie das Ganze geht und bitten die Herren schon mal auch noch zu unterschreiben. Dann wird es noch wertvoller. Aaron Hunt unterschreibt und wie erwähnt das Ganze von Truck Scout 24, die Shirt Charity, die jetzt also tja, am heutigen Abend das erste Exemplar bekommt. Peter, du darfst natürlich auch unterschreiben.
Ich darf, aha.
Selbstverständlich. Also ein Trainer darf Peter
unterm Wappen.
Noch mit drauf.
Und dann noch unterm auf dem Schalke-Trikot.
Und wir sind dann schon in der Zielgerade. Peter, ich moderiere über dich hier rüber.
Ja,
ich und kann zwar mir in der Zielgerade für diesen heutigen Abend. Und das ist Frank Schmidt, unser nächster Gast dann in 2 Wochen. Der Rekordtrainer der zweiten Bundesliga, 14 Jahre Heidenheim. Er wird einer der Gäste sein dann bei der nächsten Ausgabe vom Maschinensucher Doppelpass zweite Bundesliga. Dann also heute in 2 Wochen. Jetzt geht's weiter mit der dritten Liga. Ich sage danke für den Besuch. Ruven Schröder, viel Erfolg mit Schalke.
Vielen Dank.
Aaron Hunt, entweder nochmal eine neue Herausforderung oder ansonsten das Rentnerdasein des Fußballprofis genießen. Und Peter, du bist nie Rentner. Du kommst bald wieder und dann freuen wir uns gemeinsam auf die nächste Ausgabe. Schönen Abend noch und jetzt viel Spaß mit der dritten Liga.